Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Ronny PZ, Betreiber der Pension Chez Ronny an der Reeperbahn und der Cocktailbar Chez Ronnys Lounge an der Silbersackstraße. Hallo Ronny.
Hallo, moin moin. Schön, dass ich heute mal hier.
Ja,
ja, dass ich mal da sein darf, hier bei euch zu Gast. Na,
wir sind ja sozusagen bei dir eingefallen.
Ja,
also so eine Bude habe ich ja noch nie gesehen, ne?
Ja, heute ist man ja auch so flexibel mit der Technik, ne? Und da kann man natürlich auch mal zu den Leuten gehen. Früher musste man dann ins Studio kommen wahrscheinlich. Und heute, wie gesagt, durch progressive Technik und die nicht mehr so groß ist, dann kann man das alles in eine Tasche packen. Ja, und so seid ihr heute bei mir.
So sind wir bei dir in deinem kleinen Häuschen in einer hinteren Lage direkt auf dem Kiez. Wahnsinn, weil du hast hier 1000 Lichter, 1000 Accessoires. Es ist sehr rot und es ist golden und sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen, so ein Haus.
Ja, also alle Leute, die mich auch hier aufsuchen und hier sind, die bewundern das auch immer, gerade so mit diesen Lichtern. Ich leuchte zum Beispiel, egal welche Ecke, die man hier so sieht und in Augenschein nehmen kann, immer aus. Also das ist für mich ganz wichtig. Licht ist und hat ja was mit Wohlgefühl zu tun und das Gemüt wird eingestimmt. Und natürlich gibt es ja auch Putzlicht, aber da will ja gar keiner sein. Ne? Also das ist so ein kleiner Trick, um das alles noch schön zu gestalten und wie gesagt, fürs Auge eben dann auch annehmbar. Und
das ja, ist halt sehr so mein bunt Konzept. Auch, ne? Also so deine Lichter, alles so indirekt, sehr, sehr ruhig im Prinzip, aber sehr bunt.
Ja, ja. Nee, also wie gesagt, das ist
so auch bunt wie du.
Genau, ich bin ja auch so ein Paradiesvogel, ne? Und ich hatte mir immer gewünscht, etwas zu machen, was auch die Geschäfte angeht, dass ich das Innere, mein Inneres so nach außen produzieren kann. Ja? Also alles das, was man so sieht, was mich da so ringsherum ja, sozusagen umgibt, das reflektiert aus meinem Gemüt heraus. Und das finde ich auch toll und das sehen die Leute auch. Also die haben letztendlich, auch wenn sie sehr positiv überrascht sind, aber auch eben auch gar keine bessere oder andere Erwartung. Die wollen das auch so und die sagen, das passt zu mir. Viele denken natürlich, weil ich hier auf dem Kiez arbeite und wohne, gehört dieses Rotlicht so ein bisschen dazu und das Puffige auch. Also ich bin natürlich auch sehr schwer so eingerichtet mit diesen Möbeln und ein bisschen Samt und Rot. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Zufall, dass ich auf der Reeperbahn bin und das dazu passt, wenn ich jetzt in Wandsbek oder in Eppendorf wohnen würde, das würde genauso aussehen. Also das hat jetzt damit, aber viele denken immer, ja, das passt ja auf den Kiez, ne? Obwohl ich das eigentlich bin und ich habe mich ja nicht dem Kiez angepasst.
Aber früher war das ja sicherlich anders. Ronny, das klingt ja auch schon nach Ostdeutschland
so
und genau so ist es ja auch, ne? Also früher wird das ja anders gewesen sein, ne?
Genau. Aufgrund dessen, dass ich bin ja Sachse und ich kann mich also sozusagen schwer verstellen. Also ich bin auch nicht so begabt dafür, dass ich jetzt einen anderen Slang hätte oder Dialekt spielen kann. Also man hat immer gleich erkannt, dass ich aus Sachsen komme und ja, Ronny ist ja so einschlägig. Ich bin ja so ein 60er-Jahre-Kind und da hieß ja jeder dritte Ronny und das kommt wirklich aus dem Osten. Also jeder, der Ronny heißt, weiß man, der kommt von drüben. Das ist natürlich alles jetzt so, sagt man ja nicht mehr drüben und hier so, ne? Aber
nee,
trotz alledem weiß man das.
Also
die Generation halt jetzt, ne? Also wenn Ronny, heute heißt da hier keiner mehr Ronny. Die heißen
nee, nicht wirklich.
Nein.
Nee, da weißt du eigentlich, immer, wenn jemand sagt, ich heiße Ronny, weißt du halt Bescheid, ne?
Immer gleich ein Verräter. Und ich wollte am Anfang auch, wollte ich das verbergen, ne? Ich war ja jetzt Wessi, ne? Als ich da, wie gesagt, über die Grenze vor 35 Jahren hier nach Hamburg kam. Ich bin ja über die Bonner Botschaft, am 27. September 89 sozusagen in den Westen gekommen. Und dann war ich jung und ja, ich war ja auch frei. Ich hatte ja, keine Verantwortung und ich konnte ja machen und tun, wie ich wollte. Und da habe ich mich natürlich auch für Hamburg entschieden. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte, weit weg von Sachsen.
Also du bist ein Flüchtling gewesen,
sozusagen, ja? Ich bin ein Flüchtling, genau. Einer der vielen, ne? Da waren ja ein paar tausend Menschen in der Botschaft und ich war halt einer davon, ne?
Ja, berichte mal ganz kurz von deinem Leben damals in, ja, Ostdeutschland.
In Ostdeutschland, ja. Also da ich aus einer Handwerksfamilie gekommen bin, hat meine Mutter mir auch ans Herz gelegt, ich sollte einen handwerklichen Beruf erlernen. Und das war, habe ich mich dann für Maurer entschieden. Keine Ahnung warum, also ich hätte auch Zimmermann, aber dachte ich, nee, das ist zu schwer. Maurer ist auch nicht so einfach, aber irgendwie habe ich gesagt, ach, das mache ich, weil ich habe auch früher, das nannte man im Osten Fuschen, so nebenbei gearbeitet, schon als Teenager. Also da habe ich so kleine Erfahrungen gesammelt. Da habe ich gesagt, oh, was, das kannst du machen. Ja, und so war es dann auch. Dann habe ich eine Maurerlehre gemacht und nachdem ich die abgeschlossen hatte, hat mich das Unglück ein bisschen eingeholt. Da ist nämlich meine Mutter verstorben. Ich war damals gerade mal 18 und das habe ich dann irgendwie zu Hause gar nicht mehr so ausgehalten. Ich habe gesagt, nee, ich kann hier einfach nicht mehr sein. Da ist, wie gesagt, so ein Teil des Puzzles so rausgerissen und ja, das war ein wichtiges Glied in der Kette, meine Mama, in meinem Leben. Und das war eben nicht mehr da. Und dann bröselte das alles so vor sich hin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss irgendwie weg. Ja, jetzt im Osten vor, was weiß ich, 36, 37 Jahren. Das war gar nicht so einfach. 40 Jahre dann ja schon. Bin ja auch da noch ein bisschen geblieben. Das Gute war, wenn man sich damals im Osten für die nationale Volksarmee entschieden hat, länger zu dienen als das ganz normale Programm, was da die anderthalb Jahre war, konnte man sofort zur Armee gehen. Und das habe ich getan. Ich habe mich dann als Berufsunteroffizier für 10 Jahre verpflichtet und bin quasi von jetzt auf gleich eingezogen worden. Und dann war ich sozusagen weg.
Und dann also das war keine Entscheidung aus Überzeugung?
Auf gar keinen Fall.
Und ich hab das einfach, du wolltest einfach nur weg?
Genau. Und das war der geringste Weg des Widerstandes oder der höchste, ja, um dahin, also um zu flüchten, auch zu flüchten. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich immer flüchte. Aber das sind ja Verstrickungen von Umständen. Und ja, da war ich also sehr happy. Ja, und dann habe ich in Brocha, das ist in Insel Rügen, meine Unteroffiziersausbildung gemacht in dem Bereich Propaganda. Das heißt also alles, was mit Kultur, politischer Arbeit zu tun hatte. Und dann war es ja so, da musste
andere
man
vom
ja,
System überzeugen, oder
genau,
wie?
Genau.
Aber da dazu muss ja, man ja dann schon auch dahinter stehen, oder?
Genau, und das, wenn man das nicht ist, umso schwieriger wird das. Also man verkauft etwas, also wenn ich jetzt ein Verkäufer wäre und ich habe ein Produkt, welches ich auf den Markt bringen will und man nicht überzeugt von dem Produkt ist, aber man lebt halt davon und man muss zusehen, dass man halt seinen Arsch, sage ich mal auf Deutsch, an die Wand kriegt, ist das schwierig.
Das aber, ist ja noch schwieriger, eine Ideologie zu verkaufen.
Eben, also weil das begleitet dich ja ständig. Das heißt, also es ist ja nicht so, wenn ich abends fertig bin, habe mein Produkt verkauft, lege ich das dann beiseite, die Arbeit und mache mein Ding. Aber das ist ja 24 Stunden im Kopf. Ne? Man muss ja tatsächlich immer bereit sein und dazu stehen. Also von morgens bis abends.
Konntest du dazu stehen?
Das konnte ich. Also ich wollte ja mal Schauspieler werden. Das ist nicht gelungen. Ich hatte mich dann mit kurzhaarigem Haarschnitt und blond als Winnetou beworben. Das war ja so paradox. Das war ja schrecklich. Also das mal nur so metaphorisch. Ne? Und das hat alles nicht hingehauen. Also an der Hans-Theaterschule in Leipzig, naja, da bin ich dann durchgefallen. Und wenn ich das dann, ja, ich bin ja auch ein Mensch, ich bin Zwilling vom Sternzeichen und ich bin ja so hochsensibilisiert für alles. Und ich nehme alles persönlich. Ja, und da bin ich so ein Loch gefallen. Da habe ich gesagt, oh, Hilfe, die wollen dich nicht, du kannst auch nichts. Und ja, da habe ich so ein bisschen das Selbstwertgefühl für den Job dann verloren. Und ja, aber trotzdem steckt es in einem drin. Also
konntest du das spielen, ja?
Ich konnte das.
Da hattest du auch keine Probleme mit?
Null. Nein, nein. Also die Priorität, dass ich ja weg konnte von zu Hause, das war für mich also sehr wichtig. Und das konnte ich ausbalancieren dadurch, ne? Weil ich dann gesagt habe, das mit meiner Mama ist viel schlimmer als das, was ich jetzt machen muss. Also das war vielleicht gerade, dass ich das konnte.
Mhm.
Ja. Und
wie lange warst du dann da?
Dann war ich also insgesamt vier Jahre habe ich dann tatsächlich gedient. Und ja, das ist ja nun auch schon, wie gesagt, 40 Jahre liegt das zurück. Man muss dazu sagen, dass ich auch noch homosexuell bin, war das noch schwieriger. Ich hatte dann tatsächlich auch 6, 7 Leute unter mir, die für mich gearbeitet haben, wo ich also als Vorgesetzter war. Und immer so schöne Jungs, ne? Ist doch klar, die jungen Soldaten, die da. Und das auch das noch zu verstecken, also da kommen ja so viele Sachen zusammen, wo man denkt, oh Hilfe, ne? Und wie hält das ein Mensch aus, wie macht er das und so, das überlege ich mir jetzt manchmal so im Nachhinein. Damals habe ich das eben alles gemacht, das ist auch, wenn ich eine Arbeit hier fertig habe und dann denke ich, wie hast du das gemacht? Wenn ich mir jetzt vorstelle, hier irgendetwas zu verändern, was muss man da, also du brauchst heutzutage ja nur ein Loch in die Wand, da brauchst du einen Hammer, da brauchst du einen Dübel, eine Schraube, dann musst du eine Bohrmaschine haben, einen Akkuschrauber haben, du brauchst 2-mal Strom, du musst es dann auch wieder auffegen. Also es ist verrückt, was man für ein Loch braucht. Dann kann man sich vorstellen, wenn man jetzt irgendwo noch was verändert, das ist immer Arbeit. Aber wenn ich dann so im Flow bin, dann merke ich das alles gar nicht. Nur im Nachhinein denke ich mir, wie hast du das gemacht? Ne? Wie bist du da oben rangekommen? Und dieses alles hier auch, was ich beklebt habe mit diesen ganzen Diamanten. Das ist alles.
Du hast sehr viele Diamanten hier.
Genau, das ist
an der Wand,
das war die Idee
an der Decke.
Von Tommy, das ist ein Mitarbeiter von mir, der hat gesagt, und wir wohnen hier auch zusammen, weil das auch sonst viel zu groß sei oder ist, wäre, viel zu groß wäre, war seine Idee. Und da musste er auch mitmachen. Also da habe ich ihn dann dazu auch verpflichtet. Naja, und
aber nach 4 Jahren bist du dann raus da? Hast selber gesagt, ich gehe, ich kann nicht mehr, weil du es nicht ausgehalten hast?
Genau, ich hatte mich dann verliebt in so einen, der aus, auch aus dem, aus der, der, na, wie will ich sagen, das war ja so ein Armeedorf. Und den habe ich da so kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, nee, also man, das ist so ein Selbstbetrug, den man da so hat, ne? Ich muss da irgendwie raus. Und dann bin ich tatsächlich in Unehren entlassen worden, wurde dann auch wieder degradiert. Ich war damals schon Oberfeldwebel, war ich dann wieder Feldwebel. Das war dann eben so der Werdegang. Ja, und dann bin ich da raus und da dachte ich, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Jetzt hast du eine Maurerlehre gemacht, jetzt hast du quasi diesen Berufsweg als Berufsunteroffizier abgebrochen. Ja, was kannst du jetzt, ne? Und da habe ich mir überlegt, also du arbeitest mit Menschen und du willst immer mit denen zusammen sein, du willst denen was Gutes tun und du willst sie umsorgen. Oh, habe ich gedacht, das ist doch Gastronomie genau das Richtige für dich, habe ich gesagt, ne? Du kannst dich da auch sehr individuell entfalten, du hast so deinen Arbeitsbereich. Und du kannst das eben alles so selbst steuern. Gut, es gibt ja Vorschriften und ein Konzept für einen Laden, aber trotz alledem kann man sich da so.
Also, weil es mit Menschen zu tun haben, am Menschen dran sein, unterschiedlichster
Richtig.
Couleur. Und dann hast du da im Osten aber noch Gastronomie gemacht.
Da war ich dann im Osten.
Gemacht.
Das habe ich dann in Berlin gemacht, aber auch nur 2, 3 Monate. Und dann kam so langsam der Frühling und da habe ich gedacht, nein, ich will, das ist zu wenig, so eine blöde kleine Kneipe oder Restaurant, ich bin jetzt jung, ich will in die weite Welt. Ja, die weite Welt war dann immer...
War ziemlich beschränkt im Osten, ne?
Genau, die aber weite wenn man in den, an die Ostsee gefahren ist, dann war das immer weit. Wir hatten ja früher dann in Wartburg, in Trabi, durften nur noch 100 fahren auf den Autobahnen. bis man da von Sachsen an der Ostsee war, dauerte 8 Stunden. Da habe ich gedacht, das ist weit, weit weg. Ne? Dass das natürlich, wenn man das geografisch sieht, 4 Stunden ist man überall, auch in Deutschland. Das habe ich ja damals so nicht wahrgenommen als Kind. Ne? Und da dachte ich, nee, weit weg und Wasser, das ist dann weit in die weite Welt für mich. Und da habe ich mich für Warnemünde entschieden, bei Rostock. Und tatsächlich hat man mich dort genommen als Saisonarbeiter in einem Hotel, Promenadenhotel hieß das. Und da gab es eine Frau Schröder, die hat mich an die Hand genommen, die hat das Hotel geleitet und hat gesagt, du bist genau hier für uns der Richtige. Und ja, dann habe ich da losgelegt. Ne? Und das war also gigantisch. Also wir hatten das erste Mal, hatte ich so Leute, die waren ausgeglichen, da war ja Urlaub, die waren entspannt. Und das war halt dann die Betreuung für mich, die ich dann sozusagen gemacht habe. Und dann 14 Uhr war das Mittagessen zu Ende und dann habe ich gedacht, 14 Uhr bis 15 Uhr Bestecke polieren und dies und das. Ja, was machst du dann? Wir machen erst 17 Uhr wieder auf, noch 2 Stunden Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, Ronny, ich werde jetzt Eiskaffee am Strand verkaufen. Da bin ich zur Frau Schröder gegangen, ich sage, Frau Schröder, ich würde gerne am Strand Eiskaffee verkaufen. Oh ja, und dann hat sie gesagt, dann mach mal. Das war ihr Satz, dann mach mal. So, und ich habe dann quasi an der Bar mir 10, 15 Eiskaffees machen lassen im Glas. Ein paar Becher, das war da, hatten wir nicht. Und dann habe ich die auf so einen großen Schlitten gestellt und bin damit einfach so über die Strandpromenade gelaufen. Und ich war gerade mal eine Minute da, da kamen die aus allen Himmelsrichtungen. Weil im Osten gab es zum Beispiel nicht, wenn man heute weggeht, an jeder aller 10 Meter gibt es da einen Kiosk oder eine Pommesbude. Oder ne? Da gab es ja nichts, da war nur Strand und Dünen.
Muss man schon suchen, ne?
Ja.
Ne? Aber das hört sich irgendwie, hört sich das ja schön
das
an.
War
aber
du abenteuerlich,
bist, aber
das
du bist trotzdem
toll.
Dann rüber.
Ja, also ich habe dann, wie gesagt, diese Saison dort gearbeitet. Also so viel Geld, was ich da verdient habe, da habe ich gedacht, oh nee, das mache ich jetzt auch im Winter. In Oberwiesenthal. Das ist ja das Skigebiet und da ist ja jetzt Saison. Wie gesagt, Warnemünde, das ist dann sozusagen die Saison vorbei und da sind auch keine Leute mehr. Aber ich dachte, jetzt wollen die alle Skifahren. Jetzt ist dort Halligalli. Und dann bin ich nach Oberwiesenthal gefahren. Und im Zug habe ich da so Leute getroffen. Und da habe ich gesagt, was macht ihr denn? Weil ich bin immer sehr kommunikativ gewesen. Ich langweile mich also wahnsinnig schnell und ich bin auch keine Leseratte, dass ich mich da in einen Zugabteil setze und dann lese und so mal die Zeit sozusagen überbrücke. Sondern ich habe immer geguckt, oh, mit wem kann ich quatschen und mich ablenken. Und so. Ich war auch so ein bisschen überaktiv immer. Ja, und dann habe ich tatsächlich Leute getroffen, die gesagt haben, dass sie jetzt in die Bonner Botschaft fahren und in den Westen abhauen. Oh, habe ich gedacht, da habe ich jetzt auch Bock drauf. Das mache ich mit. So.
Das und hast so du im Zug entschieden?
Im Zug entschieden.
Mal leben.
Genau.
Und was, also,
ja
weil
frei.
Du einfach hatte, Lust darauf hattest?
Ja, weil das, ich fand das einfach so interessant und so abenteuerlich und so spannend. Und man hat ja auch gehört, über Ungarn sind die Leute ja schon ausgereist und Österreich und so weiter, habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt mit. Und dann bin ich in dem Zug, ja, bis Annaberg-Buchholz, da war der Grenzübergang nach Tschechien. Ich habe dann die beiden verloren, mit denen ich da gesprochen habe, weil für mich das noch nicht so ganz klar war. Ich bin nicht gleich hinterhergelaufen. Ich habe dann erstmal mich hier so ein bisschen orientiert und habe ich gedacht, nee, das gefällt ja hier gar nicht eigentlich, das ist nicht so meins. Das war so trostlos, ne? Das war so Winter schon, also so herbstlich, ne? Und überhaupt nicht so, und ich weiß gar nicht, da war gar kein Schnee. Und da habe ich gedacht, nee, also hier
ist kein Schnee, hier bleibe ich nicht.
Ja, ich hatte echt gedacht, ne? Da ist ja richtig was los und Winter, war aber nicht so. Nee, habe ich gesagt, okay, ab. Und dann bin ich über die Grenze. Hab dann noch Kronen eingetauscht, das ist immer verpflichtet, du musst es immer so und so viel Kronen für einen Tag umtauschen. Und das habe ich dann gemacht und dann bin ich über die Grenze gelaufen. Und irgendwie dann nach Prag gekommen mit dem Bus, ich kann diesen Ort leider nicht mehr sagen. Ich musste
einfach über die grüne Grenze?
Nein, offiziell.
Offiziell
durfte man noch nach Tschechien. Aber die in Tschechien haben ja die Bonner Botschaft, also die Polizei,
in Prag,
der Staat
die,
hat
in
ja,
Prag die Botschaft.
In Prag die Botschaft. Die hat ja die tschechische Polizei, beziehungsweise Regierung, noch sozusagen abgeschirmt. Also du konntest nicht einfach in diese Botschaft.
Du musstest da über einen richtig hohen Zaun, ne?
Genau. Und dann,
irgendwie 4 Meter Zaun dann, oder sowas, ne?
Genau. Und da musst du drauf springen. Und dann, aber rüber. Und dann bin ich eben dann auch in den Zug gewesen nach Prag und dann stiegen wir aus und dann hat nur einer gesagt, Bonner Botschaft. Und das war ein Tscheche. Und da war für den, also der hatte so ein Konzept, immer so 20, 30 Leute zu sammeln, weil auf einmal waren alle, die in die Botschaft wollten. Das war ja ein richtiger Strom von Menschen. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann haben wir ihm das ganze Geld gegeben, weil wir das ja noch nicht brauchten. Wir wollten hier abhauen. Und der hat eben das ganze Geld von diesen Ossis immer bekommen und hat uns dann an diese Botschaft geführt. Ja, und dann standen wir da 100 Meter von der Botschaft entfernt. Der ist dann abgehauen. Ja, und wie jetzt dahin? Oh, und dann habe ich da gedacht, so, jetzt nimmst du die Beine in die Hand. Ich habe das auch von Weitem gesehen, dass da schon einer drüber ist. Aber auch, wie gesagt, die tschechische Regierung auch die Leute wieder runtergeholt haben. Verstehst du? Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt wird hier gelaufen. Auf einmal hinter mir, neben mir, alle da. Und dann sind wir da auf diesen Zaun da und über den Zaun geschmissen. Ich hatte damals so eine türkisfarbene Umhängetasche, da bin ich fast noch hängen geblieben und meine Zigaretten, ich hatte mir eine Stange Pall Mall noch mitgenommen. Die wollte ich auch retten, weißt du, die sollten auch unbedingt mit. Die waren teuer und da habe ich gesagt, nein, die müssen mit. Ja, und dann ist man halt in dieser Botschaft gewesen und da guckst du, und da war aber nur noch Schlamm.
Ne? Ja, daran erinnere ich mich so.
Oh,
Zelte,
Hilfe.
Irgendwie ja, überall Zelte. Es waren ja tausende Leute da,
richtig,
ne? Und überall Zelte und Schlammwüste.
Genau.
Ne?
Also ja, und Gott sei Dank war dann schon der 26. September, da wir nämlich dann am 27. September schon raus konnten. Weil ja dann der Genscher kam und hat eben dann verkündigt, dass die Ausreise sozusagen genehmigt ist. Und was wir alle nicht gehört haben, weil es tummelte sich dann schon nach dem Motto, die können uns ja hier, ich habe immer gesagt, die können uns doch jetzt hier nicht alle einsperren und das geht doch nicht. Das ist eine Revolution, ne? Und
also dieser so wirklich, das ist ja ein historischer Moment. Hast du das als solchen wahrgenommen in dem Moment, als Genscher dort auf diesem Balkon stand und gesagt hat, ihre Ausreise ist genehmigt?
Ja, also das war also so, dass ich gedacht habe, also wir haben es jetzt geschafft.
Du hast ihn auch gesehen, ja?
Genau, auf diesem Balkönchen. Hupala, auf diesem Balkönchen.
Mhm.
Aber das war dann so ein Getümmel. Ich habe dann noch einen Ausweis hochgehauen, da war dieser Ausweis nicht mehr da. Weißt du, vor Freude. Dann hatte ich immer so den Pass immer dabei.
Den hast du in die Hand genommen oder was? Und dann
genau.
War der weg.
Da habe ich den hochgeschmissen und hier und da. Und dann ist dieser Ausweis nicht mehr da. Ich sage, ich muss mich da auch legitimieren. Ne? Und dann in diesem ganzen Matsch, den ganzen da in dem Gewühle und dann habe ich den tatsächlich wiedergefunden und wir hatten, das war so eine Plastikhülle, da war also so also nicht nur wie so ein Reisepass heute, der ist ja dann gleich dahin, aber der war so eben in so einer blauen Plastikhülle.
Aber konntest du das glauben in diesem Moment, weil das ja schon...
Nein, das war schon kribbelig, ne? Und ich weiß noch, wie ich mich da, ich habe früher immer so eine Geste gemacht, weißt du, so, da habe ich mich dann immer so gefreut, dass kann man jetzt nicht sehen, aber das habe ich die ganze Zeit gemacht, habe ich so mich so verkrampft, weißt du, das war so für mich so, wo ich sage, geil. Und und dann sind wir in die Züge gekommen, mussten dort unsere Ausweise alle abgeben, dann gab es einen Zettel, wo man halt, die haben das also abgeschrieben, die Identifikation gemacht und dann ging es dann in den Zug über Dresden, aber da waren wir immer noch nicht raus, da dachte ich, jetzt fahren wir da über den Osten. Ich sag, da kommen wir, da was das.
Hattest du Angst, dass sie euch stoppen und ihr alle wieder raus müsst?
Ja, genau. Aber man hat eben auch gehört, dass das irgendwie alles nicht mehr aufzuhalten ist. Und das ganze System so langsam zerbrach. Und wie wir dann eben da auch so einfuhren, also Dresden hat ja noch diesen Sackbahnhof sozusagen, glaube ich, ja. Also und da musste man anhalten und dann aber wieder zurück. Da wurde die Lok Und das war sehr, sehr, war alles dicht und alles voller Bundes, also NVA. Mhm. Die Polizei gab es ja gar nicht. Da hat der NVA also sozusagen auch da Spalier gestanden. Ne? Und ja, dann fuhr dieser Zug los und dann sind da wieder andere an den Zug gesprungen. Und dann habe ich so gedacht, haut ab und lasst uns hier raus. Verstehst du, ihr blockiert uns noch. Und das geht alles in die Hose. Ja, das waren ja auch das Gleiche wie...
Die wollten auch,
die wollten
nur
auch
raus.
Raus, ne? Ja. Aber trotzdem, in dem Moment war ich so ein bisschen sauer auf die. Ich sag, verpisst euch. Das habe ich natürlich alles nur so gedacht, ne? Ich habe das ja dann so. Und dann ist der Zug halt immer schneller gefahren. Dann ging das auch nicht mehr, dass man da draufspringen konnte. Und ich glaube, 1-2 Kilometer lang, links und rechts, immer nur NVA, also Polizei und NVA. Da haben die einen so 1-2 Kilometer begleitet. Und dann wurde der Zug immer schneller. Und dann fuhren wir.
Und dann fühlt es sich an wie
Freiheit?
Und dann
habe ich gedacht, oh, ich sage, jetzt fahren wir. Und so, wo sind wir? Aha, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Okay, wann ist Grenzübergang? Und wo ist der? Und was weiß ich. Naja, es wurde ja dann auch dämmerig. Und wir sind in der Nacht gefahren, glaube ich. Und jetzt bin ich dann morgens eingefahren. Wurde langsamer der Zug. Gucke ich da raus. Dachte ich, oh, da ist Graffiti. Ich wusste damals auch nicht, was Graffiti ist. Aber da dachte ich, das ist bunt angemalt. Die Häuser, ich sage, das gab es bei uns im Osten nicht. Und ich habe geguckt nach den Autos. Ich sage, ja, das sind Westautos. Ich sage, glaube ich, wir haben es geschafft. Ja, und dann kam die Erleichterung. Dann habe ich gesagt, oh, im Westen, ich wäre verrückt. Da, wo wir nie hin durften. Und da habe ich mich so frei gefühlt. Und ich dachte so, jetzt steht mir die Welt offen für alles. Ja.
Und stand sie dir offen für alles?
Und die stand mir offen, tatsächlich. Also erstmal sind wir aus dem Zug raus. Ich glaube, das war ein Hof. Ich habe das alles schon, es ist wieder zu lange her, eingefahren. Und dann standen da 200 Leute an diesem Bahnsteig mit Bananen. Und
Bananen?
Apfelsinen und Haribo und was weiß ich. Ich alles, ne?
Alles, was du noch nie hattest,
Leute, genau,
oder wie?
Und haben diese Leute damit begrüßt. Und das fand ich auch so toll. Ein bisschen peinlich war mir das auch, weißt du. Aber ich dachte, nee, hast du nichts zu verlieren, nimm das an und gut ist. Sind wir in eine Kaserne gekommen, da standen alles Doppelstockbetten und auf jedem dieser Betten war ein kleines Säckchen und da war eingeschweißt Schauma-Shampoo, damals von Schwarzkopf, das will ja heute keiner mehr so kaufen, aber das war da. Und Fahrseife und ja, kleine Spray, Zahnbürste und alles. Oh, das war nicht. Und dann habe ich das genommen. Und das roch so nach Westen. Hab ich gedacht, oh, das ist, jetzt bist du hier im Westen. Und ich habe mich, aber das muss ich fairerweise sagen, mich dann gleich für was Besseres gefühlt gegenüber die noch im Osten waren. Ich dachte, ich bin jetzt was Besonderes.
Aha,
da muss ich ehrlich sagen, das würde ich heute anders sehen. Aber wenn ich mich daran erinnere, weiß ich, so, jetzt bist du Wessi. Und die Ossis halt. Na, genau wie man das so...
Du hast dich dann als Wessi gefühlt?
Genau.
Ah, okay. Und hast du ein bisschen auf die herabgeblickt, oder wie?
So im ersten Moment habe ich so gedacht, so, die sind jetzt... Die werde ich nicht wiedersehen. Da war ja noch nicht klar, dass die Grenze dann tatsächlich aufgeht, ne? Und dann habe ich mich da, wie gesagt, so erhaben gefühlt. Und nicht mehr so kleiner Ossi. Ne? Jetzt gibt es hier nicht mehr Spee und Atta und Fit. Jetzt gibt es hier, wie gesagt, andere Marken von Waschmitteln.
Jetzt gibt es Haar und Schwarzkopf.
Genau, und alles roch besser. Und das war einfach ein also das Gefühl kann man manchmal gar nicht beschreiben, was man da so, ne, gefühlt hat oder wie man sich empfunden, wie sich das angefühlt hat. Und dann hieß es gibt eine One-Way-Strecke, also ein One-Way-Ticket, egal wohin, kann man sich aussuchen. Ja, und dann habe ich gedacht, oh, Hamburg, wieder Wasser, weit weg, in die Welt. Ich war nach Hamburg. So, und so bin ich dann in Hamburg gelandet.
Und vor wie vielen Jahren?
Das ist jetzt im September, werden das 36 Jahre.
Also dein One-Way-Ticket war Hamburg. Deine weite Welt,
genau,
ist Hamburg.
Ja, da habe ich gesagt, da will ich jetzt hin.
Okay.
Ja, und dann sind wir auf dieses Flüchtlingsschiff gekommen, unten an der großen Elbstraße.
Bibi Altona.
Genau. Mhm. Und da war ich einen Tag, also mal wieder ein Zimmer zugewiesen, also Bett, war ja alles so, naja, da sind ja 10, 12 Leute immer dann gewesen. Ne? Und dann kam eine Frau an, ein paar Stunden später, Helga Ahrens hieß sie. Und sie hat eine Bildzeitung in der Hand gehabt und hat gesagt, sie hätte kein Geld, aber sie würde uns helfen, einen Job zu finden und so, wie gesagt, sich einzugliedern.
Also einfach eine Helferin oder
genau. Wie? Aber von okay. sich aus, die war ja. nicht organisiert vom okay. System her. Also von
die hat dir geholfen?
Und die hat, dann haben wir geguckt und da stand da, junger Mann für Sportrestaurant gesucht, als Kellner. Ich so, das ist genau mein Ding. Wir runter von dem Schiff, 110 Meter oder 120 Meter entfernt, eine gelbe Telefonzelle, da angerufen. Jetzt habe ich ja auch mit Telefon nichts zu tun gehabt, so richtig. Also wir hatten ja keine Telefone, ne? Da musste ich mir die alles, ich sage, wo kommt das rein, da das Geld rein? Und tatsächlich, das funktioniert. Da klingelt.
Das erste Mal telefoniert? Genau. In dieser Telefonzelle?
Genau. Da habe ich gesagt, super. Ich meine, es gab auch im Osten Telefonzellen, aber wir brauchten da eigentlich auch nicht hin, weil wir hatten ja niemanden anzurufen. Das war ja der Blödsinn, ne? Und wenn ich mir jetzt immer noch hier so ein paar Polizeirufe angucke, die aus dem Osten, also die im Osten gedreht wurden, da gehen die immer ans Telefon. Ich sage, was für eine Verarschung schon damals. Wir hatten ja gar keine Telefone. Auf einmal hat die ein Telefon, der ein Telefon. Wir hatten keine Telefone. Also sowas Idiotisches, habe ich so gedacht. Naja, und dann haben die gesagt, ja, ich soll mich vorstellen. Und das war in Wedel. Das sind ja 20 Kilometer von Hamburg. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Und da bin ich dahin. Und das war ein toller Mann, der hat gesagt, herzlich willkommen. Ich war sofort, ich wurde gerne genommen. Also das war ja dann auch Wochen später nicht mehr der Fall. Aber das erste Vierteljahr hat man die Aussies noch gerne aufgenommen. Da war die Euphorie noch so groß und das Glück für alle. Ja, und dann habe ich da in diesem Sportrestaurant gearbeitet. Und da gab es so Kegelbahn und die habe ich dann auch betreut. Dann habe ich immer zu jedem Bier ein neues Glas hingestellt. Und dann haben die gesagt, das brauchst du bei uns nicht machen. Wir nehmen immer das alte Glas. Und dann habe ich gesagt, ach, ich denke, ihr habt hier genug davon. Da können wir doch immer ein neues Glas hinstellen. So, das war so ein kleiner Spruch. Das stand natürlich gleich in der Zeitung. Ich glaube, wenn ich mal richtig lange suche, irgendwo ist noch dieser Artikel.
Okay.
Da steht das drin, dass ich da gesagt habe, ihr habt doch genug davon. Aber es war ganz nett umschrieben. Und auf dieser Kegelbahn gab es eben dann auch wieder so Kegelvereine und der eine, der hatte einen Malerbetrieb und hatte in seinem in seiner Werkstatt eine riesengroße Wohnung und das war wie eine Loft und da konnte ich für 200 Mark damals dort einziehen.
Praktisch.
Das war toll. Also ich konnte dort arbeiten und auf einmal immer Geld, dieses Tippgeld, ich hatte Kohle. Und ich habe mir ein Auto gekauft, damals gleich ein GTI.
Und, oh, ganz, ja, was Besonderes. Ganz was Besonderes.
Ja, ich habe gedacht, nee. Ja, und ich wollte ja auch unbedingt schnell ein Auto haben, damit ich dann in den, also bis dahin waren dann auch die Grenzen offen. Das ist dann natürlich immer so ein Prozess, alles, was ich jetzt so erzähle. Das dauert ja auch ein paar Monate, ne? Also ja auch
klar,
sozusagen ein bisschen ein Zeitzyklus. Und ja, und dann habe ich gesagt, und jetzt muss ich in den Osten fahren. Jetzt muss ich in den Osten fahren und ich muss jetzt mein Auto zeigen und ich bin ja wer, das habe ich.
Du bist
noch
ja
so
jetzt
gedacht.
Wessi.
Genau.
War das zu dem Zeitpunkt, hast du da dein Coming Out auch schon gehabt?
Ja, hatte ich ja im Osten, deshalb bin ich ja sozusagen, ja. Deshalb,
im Osten hast du das also, noch gehabt, oder
genau,
wie?
Ich habe das nur versteckt, also für mich selber mein Coming Out, das war schon klar, dass ich gesagt habe, dass ich das bin oder dass ich da zu mir gestanden habe. Das wusste ich ja, da war ich 7 Jahre alt. Nur da hat ja nie einer drüber gesprochen. Und als ich dann das erzählte, das sagten dann Verwandte, habe ich immer gewusst. Ach, dann war komischerweise alles klar. Vorher hat nie einer drüber gesprochen, aber dann war alles klar. Nein, das wusste ich also schon zu
also
meiner
Osten
Kindheit.
Also im Osten hat das auch deine Familie gewusst, aber dein Arbeitgeber ja nicht.
Nee, allerdings muss ich sagen, als ich da noch in Berlin war, da war ich auch in einem schwulen Laden mal und da habe ich den Walter Plate getroffen. Das ist ein Schauspieler gewesen oder immer noch. Und der hat dann zu mir gesagt, ich muss dazu stehen. Und das war schon im Osten. Und dann bin ich raus aus dem Lokal und da hat es geregnet, weiß ich noch. Und dann habe ich geschrieben, ich bin schwul. Also das war so für mich diese Befreiung. Weil ich kannte den aus dem Fernsehen. Und da habe ich gesagt, wenn der das sagt, dann muss das alles richtig sein. Dann machst du nichts falsch und dann brauchst du dich auch nicht verstecken. Aber das war dann schon im Osten. Also als
und
ich
das
dann
hast hier, du dann auch nicht mehr?
Das habe ich dann auch nicht mehr. Also da hat sich mal auch in Wedel, Christine hieß die, oh, jetzt fällt mir genau der Name auch ein, hat sich in mich verliebt. Und dann haben die anderen gesagt, Ronny ist schwul. Und hat sie gesagt, nein, da ist nicht schwul. Und das sagt ihr nur so und so. Naja,
och,
das war schon.
Hast du
heute
das,
sieht man
hast
mir
du
das an. Also meine Gestik, wie ich artikuliere. Also das ist, man sieht
musst
das
du nichts
sofort.
Mehr sagen.
Da muss ich nichts mehr sagen. Ne? Das ist ja heutzutage auch kein Thema mehr. Ne? Der ist schwul, ja. Der nicht, auch gut. Keine ja. Ahnung. Naja, und sozusagen.
Aber wann bist du dann da aus Wedel weg?
Genau, dann war das eine schöne Zeit. Und dann dachte ich, nein. Ich muss jetzt die nächste Hürde nehmen. Ich möchte jetzt wirklich in Hamburg arbeiten. Ich hatte so ein halbes, dreiviertel Jahr meinen Einstieg da und ich möchte jetzt gerne in die richtig große Welt einsteigen.
Also in deine wirkliche Freiheit, genau. Nicht in Wedel.
Nicht
Wedel.
In Wedel
ist ja nicht so richtig groß.
Nein, nein. Und dann habe ich mich beworben in der Schulenszene, habe ich gedacht, du bist jung, siehst gut aus. Dann habe ich gesagt, ich bewerbe mich jetzt mal. Und dann habe ich mich in einer kleinen schwulen Bar beworben, in der Langreihe. Das hieß La Strada. Und der hat mich tatsächlich genommen, der Rainer. Und ich habe heute noch mit dem Kontakt. Der ist heute über 80, der lebt jetzt in Heiligenhafen. Und ja, ich schreibe mit dem tatsächlich. Ne? Das ist schon immer ganz
witzig. Und so bist du richtig im Barbetrieb gelandet.
Genau.
Ich habe aber auch im Internet gelesen, dass du im Levanterhaus gearbeitet hast und dort dir einen Namen gemacht hast als der singende Kellner.
Ja.
Wie kommt das denn?
Ja, das ist ja ein riesengroßer Sprung. Ich war ja vorher dann noch in England.
Ach, hey.
Und in Augsburg, da habe ich einen Millionär kennengelernt in dieser Bar, in dem La Strada. Und der hat immer so diese Jungs eingeladen. Und auch zum Essen und so weiter. Und eines Tages habe ich gesagt, sag mal, Pitt, du lädst hier alle ein. Mich lädt hier niemand ein. Ja, und dann sagt er, ich lade dich ein, sagt er. Und tatsächlich sind wir dann essen gegangen ins Mövenpick. Da gab es Geschnetzeltes. Das war sehr lecker. Kann ich mich noch daran erinnern. Das war in Mövenpick am Hanseviertel. Unten am Jungfernstieg. Und da gab es so eine kleine Stübchen. Und da gab es immer dieses Geschnetzelte. Und da waren wir da ein, zwei Mal. Jetzt hat er sich in mich verliebt.
Oh, ich hab der gedacht, Millionär?
Ja.
Und du dich auch in ihn?
Nee, der war damals 66, ich war 24.
Das war eher 25. So ein Sugar Daddy, ja?
Ja, das wollte ich aber auch so nicht.
Also sag ich ja, nicht du.
Ja, genau. Nee, das wollte ich für mich so nicht haben. Und naja, ich habe gesagt, nee, ich komme doch jetzt hier nicht nach Hamburg und verlieb mich in so einen alten Mann. Das ist alles schon zu Ende, bevor sie angefangen hat. Nein, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Aber der war also unersättlich und hat mich so bekomplimentiert, hat mir für 20.000 Mark Klamotten gekauft und in Gütersloh, wo der damals sein Präsentbuchverlag hatte, von Bertelsmann damals in den 60er Jahren hat er den da gekauft. Der hat sich aufgelöst, er hat ihn verkauft an den Weltbildverlag nach Augsburg. Und da komme ich, und da habe ich Hildegard Knef tatsächlich getroffen in Gütersloh. Der Pitt hatte solche Kontakte, die war also bei ihm, die haben ein Buch gemacht. Da war sie daran beteiligt. Und dann sitze ich da an einem Abend mit dieser Hildegard Knef am Tisch. Oh, das. Ich wusste eigentlich noch gar nichts. Ich kannte nur dieses Lied, Lass Rosen regnen und so weiter. Aber Pitt hat mich ja dann auch so ein bisschen, so hieß er, hat mich ja dann auch so ein bisschen instruiert, ne, wer da heute kommt und so weiter. Und dann ist sie tatsächlich da vorgefahren, hatte da so einen kleinen Knums dabei, was der zu sagen hatte, wusste ich dann nicht. Und dann haben die sich begrüßt und ja, und dann haben wir da gegessen. Und die hat ihren Hut nicht abgesetzt zum Essen, da blieb auf und diese Bienenwaben, die Brille auf, die war so wie ein Bienenwaben Gestell, so sechseckig so irgendwie und oder achteckig. Und dann hat die so gesprochen, ich habe dann nur so gesessen und ich sage, toll, naja.
Aber du hast gar nicht mit ihr geredet.
Ich habe kein Wort mit ihr gesprochen. Nein, nein, ich war da einfach
so. Du hast sie nur beobachtet, du warst der stille Beobachter.
Ja, ja. Und ja, ich war da so beeindruckt und ich hatte ja in solchen Kreisen ja gar nichts zu tun eigentlich. Aber der Pitt war eben ganz verrückt nach mir. Und so.
Und wie bist du dem Pitt dann wieder losgeworden?
Der hat dann, wie gesagt, tatsächlich. Der hat dann tatsächlich. Ach, und dann habe ich sogar noch Reinhard Mohn getroffen. Auch noch. Weil der ja mit diesem zu tun hatte, ne? Das ist ja der Gründer von Bertelsmann gewesen. Ja. Oh, also das war also ganz gigantisch.
Eine verrückte Zeit.
Eine verrückte Zeit. Und dieser Weltbildverlag hat ja den Präsentverlag aufgekauft. Und so hat der Pitt dann noch als Berater gearbeitet in dem Weltbildverlag in Augsburg und wollte mich da unbedingt mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt nach Augsburg. Und so bin ich nach Augsburg gekommen. Und da hat er mir für 500.000 ein Weinlokal aufgemacht, was ich dann betreiben sollte.
Das hast du dann angenommen?
Das habe ich dann erstmal angenommen. Ich hatte eine eigene Wohnung, so eine Maisonettenwohnung.
Aber ihr wart nicht zusammen oder so?
Offiziell ja, aber eigentlich habe ich gesagt, nee. Naja, dann habe ich mit dem mal gebadet. Das war alles. Aber ich konnte mit so einem alten Mann nichts anfangen. Ne? Der war niedlich, war ein kleiner Teddybär. Aber trotzdem, das war, da hat sich bei mir nichts getan. Dann habe ich gesagt, nee, das hat ja keinen Sinn. Und da bin ich immer nachts nach München gefahren, heimlich. Jede Nacht. Und habe dort Halligalli gemacht. Und eines Tages komme ich zurück, da sitzt er bei mir vor der Wohnung, also vor der Haustür. Da ist das aufgeflogen. Und er hat mir ein bisschen Stress. Und in diesem Weinlokal, was wir da gemacht haben, da musste ich ja dann auch so Weine lernen und Käse hatten wir da. Da musste ich, das hatte ich irgendwie alles keinen Bock so richtig, ne? Ich wollte einfache Gastro machen und nicht so, wo ich mich dann nur noch so bilden muss. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur Geld verdienen, aber heute sehe ich das auch anders, ne? Dass man eine Grundlage für alles das braucht. Die haben sowieso nur Weizenbier getrunken. Da habe ich gesagt, jetzt machen wir so ein schönes Lokal auf in der Altstadt am vorderen Lech und die trinken nur Weizen da drinnen und fragen noch nach einer Bockwurst. Ich sage, das ist doch wohl verrückt. No.
Deine Katze frisst die Blume
an. Genau, und das darf sie nicht, weil dann kotzt sie wieder. Das mag ich auch nicht. Der hat überhaupt nichts verloren hier, das weiß er auch. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich mich verhalten soll. Normalerweise gibt es ein No und dann sind die auch verschwunden.
Ja, da ist nichts mit verschwinden.
Ja, wieder. Die Katzen gehören ja zu mir. Wie gesagt, die zwei ägyptischen Nacktkatzen. Deswegen, Putin und Gorbi gehören jetzt seit 10 Jahren.
Sind wie? Das meine Putin? Begleiter.
Putin und Gordi. Gorbi. Gordi, sage ich schon.
Gorbi.
Gorbi, ja. Die kommen aus und russischen Putin? Familien. Deshalb habe ich den russischen Namen gegeben.
Putin ist ja irgendwie, ja.
Ja, aber speziell. Vor 11 Jahren, ne, so alt ist das, ist er jetzt hier. Da war Putin noch nicht der Putin. Jetzt soll ich ihn Rasputin nennen. Noch mal zu lang. Wenn musst ich schimpfen dich, muss.
Musst du dich Putin umgewöhnen. Ist,
ja. Naja, auf jeden Fall bin ich dann zu einem Schluss gekommen, dass ich gesagt habe, nein, hier wirst du nicht bleiben. Und dann habe ich einen Zettel rangemacht an die Tür. Ihr könnt mich am Arsch lecken, ich gehe zurück nach Hamburg. Da bin ich morgens, also nach der Sperrstunde, gab es noch Sperrstunde, 1 Uhr, habe ich mich ins Auto gesetzt, habe nur meine Leibklamotten, die man so hatte, mitgenommen. Und alles, da hatte ja 100 Wasserbilder mir geschenkt, dieser Pitt. Die hingen ja bei mir auch in der Wohnung. Die sind da teuer.
Hast alles da gelassen.
Aber ich habe nichts
und bist abgehauen nach Hamburg
zurück. Genau, aber hat er dich gesucht? Nicht heimlich, ich habe das angekündigt.
Ja. Hat er dich denn gesucht oder war es damit vorbei?
Nein, das war damit vorbei.
Okay.
Ich habe mich dann natürlich ein bisschen schlecht gefühlt, ist klar, ne? Den da so im Stich zu lassen. Er hatte Gott sei Dank aber eine Haushälterin und eine gute Freundin, die ist immer mit ihm mitgezogen. Also da war dann so nicht ganz allein. Allerdings, ein halbes Jahr später, wie ich dann wieder in Hamburg war, und ich bin wieder in das Lastrada gegangen, um da Geld zu verdienen, dann ist er da pleite gegangen. Der hat sich irgendwie verzockt an der Börse und hat mich tatsächlich nach 20.000 Mark gefragt. Und die habe ich ihm dann auch gegeben.
Okay.
Ne? Mm. Und das hat mir so wehgetan, weil ich gedacht, der hat zu viel für dich getan, ne? Den kannst du da nicht im Stich lassen. Und die habe ich auch nie wieder bekommen. Ich Geh mal davon aus, der war damals 66, der ist, wäre jetzt über 100, also der lebt nicht mehr. Ich habe auch keinen Kontakt mehr. Und die Sigi, so hieß dann eine Freundin.
Aber nach der langen Reihe dann, hast du wieder in der langen Reihe gearbeitet, aber danach bist du dann irgendwann im Levanthaus als singender Kellner gewesen.
Da kam noch eine kleine Geschichte dazu.
Ach je, ja,
sag. Und zwar habe ich mich dann in einem Matthias verliebt, der Gast in dem Lastrada war. Und ich war Himmel und Flamme für diesen Mann. Und der ist zurück ja nach Frankfurt, da war ja nur Gast ein Wochenende in Hamburg. Und da war ich so traurig, ich habe gesagt, nee, ich will jetzt mit diesem Mann gehen. Und da habe ich tatsächlich hier alle Zelte wieder abgebrochen und bin nach Frankfurt. Ich habe gesagt, Frankfurt ist meine Stadt. Und da haben sie gerade diesen Messeturm gebaut. Der wurde gerade in Frankfurt eingeweiht an dem Tag, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall habe ich mich dann ja in diesen Matthias verliebt und bin Hals über Kopf wieder aus dem Lastrada raus und bin dann nach Frankfurt. Und nach 3-4 Wochen hatte ich dort immer noch keinen Job. Und er war dann auch angepisst und es hat alles irgendwie nicht mehr gepasst. Und dann habe ich gedacht, nein, das zweite Mal wieder nach Hamburg, da verliere ich ja total meinen Ruf. Ich habe riesengroß erzählt, Frankfurt meine Stadt und ihr könnt mich ja alle am Arsch lecken. Und jetzt komme ich das zum zweiten Mal zurück, habe ich gesagt, das kann ich mir nicht antun. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt hier einen Job finden. Und habe ich in Frankfurt in einem kleinen Bistro, das war aber sehr, sehr elitär, gekellnert. Da musste ich auch immer die ganzen Gerichte lernen und das war anstrengend, sehr anstrengend. Und dann war das ein Lokal, wo viele Piloten von der Lufthansa gekommen sind und Stewards und das ganze Personal, die haben dort immer sozusagen verweilt. Und dann haben die gesagt, Ronny, du bist der perfekte Steward. Habe ich gesagt, das würde ich auch gerne machen. Da bin ich wieder weg. Also ich bin immer irgendwie geflüchtet. Ja. Also da komme ich wieder auf das. Ne, wo ich
nein, immer, du warst
ich bin
auf immer, Reisen.
Ja. Und dann habe ich gedacht, das mache ich. Ja, aber jetzt habe ich kein Englisch gesprochen, weil ich ja im Osten
Russisch
lernen musste. Mhm. Und kein Englisch. Ja, das war das Problem. Und dann haben die das organisiert, dass ich das in England lernen kann. Und haben die mich ein Jahr nach England geschickt. Das war für mich natürlich auch wieder toll. Ich dachte, das erste Mal so Ausland, ne, so wegfahren.
Wo warst du da?
Da war ich in Bradford. Leeds, Bradford. Ilkley hieß dann dieses Nest, wo ich da auch gekellnert habe. Ich musste nebenbei noch ein bisschen arbeiten und dann das Englisch lernen. Und Manchester, das ist so der Norden Englands. Ja, und dann habe ich dort Englisch gelernt und dann diese Ausbildung zu machen für Steward.
Und hast du die gemacht?
Das war mir alles viel zu anstrengend auf einmal wieder. Ich wollte Geld verdienen und ich dachte, nee, das ist mir alles zu viel, das mache ich nicht. Ich habe alles abgebrochen in England und dann bin ich doch tatsächlich wieder in dieses Lastrada gekommen.
Wieder Hamburg. Und die haben dich wieder Hamburg genommen?
Ja, die haben mich ja geliebt. Die haben mir immer geweint, wenn ich weg bin. Der Rainer war so traurig. Der war immer wieder glücklich, dass ich wieder da bin. Ja, und dann habe ich da wieder angefangen im Lastrada. Und dann hat sich das irgendwann mal aufgelöst. Er hatte eine Tochter und die wollte immer mehr. Und die hatte auch die Konzession auf den Laden und das ist dann alles
irgendwann gab es den Laden nicht mehr.
Gab es den Laden dann nicht mehr. Und dann, ja, und dann bin ich ins Levante-Haus gekommen.
Und also im Levante-Haus?
Ja, ich hatte ja noch Stundenhotels, ne? Das ist ja auch nochmal.
Ach, hey, nee, also jetzt kommen wir zum Levante-Haus.
Ja,
los.
Ich sag ja, das war.
Da warst du der singende Kellner.
Genau, und da habe ich gedacht.
Wieso singender hier, Kellner?
Ja, ich habe immer mitgesungen. Also immer diese Musik, da gab es dann, wie hieß er gleich, der Paolo Conte. Und das war immer so diese Kaffeemusik und die habe ich immer mit, das fand ich so richtig toll.
Also du hast den Leuten nicht was vorgesungen,
nein,
sondern du hast einfach nur mitgesungen.
Ich habe mitgesungen, ja, ich habe mich.
Kannst du singen?
Nein, ich habe es einfach, ne, so wie jeder singen kann.
Zeig mal, sing mal.
Nein, das mache ich nicht, Wiebke. Nein, nein, ich brauche da immer ein bisschen Untermalung. Nein, ich könnte jetzt hier nicht.
Ich könnte mitsingen.
Ja.
Wir könnten uns ein Lied aussuchen.
Ja, nee, ich singe immer noch gerne mit. Ich singe auch jetzt ja im Laden immer noch, jetzt, wo ich jetzt bin. Ne? Dann habe ich ja ein Mikro und dann machen wir ja auch unseren Spaß. Wir haben jetzt auch ein eigenes Lied hier für die Lounge und so. Aber das sehe ich noch. Ja, und dann da wurden die auf mich aufmerksam. Da hat nämlich die Morgenpost und noch andere Zeitschriften, beziehungsweise Hamburg 1, so einen, wie nennt man das? Also die haben etwas gestartet. Einen
Bericht über dich gemacht oder wie?
Genau, naja, die haben quasi die freundlichsten Leute in Hamburg gesucht.
Die, okay,
die
ihren so einen Job Aufruf lieben, gemacht.
Genau, und da war ich der Gewinner auf einmal. Das sind
du
so
warst
viele
der freundlichste Kellner,
der freundlichste Kellner der Stadt Hamburg geworden.
Toll.
Und das zwei mal hintereinander, 2003 und 2004. Und dann habe ich gesagt, nochmal bitte nicht. Ich sage, die glauben das doch gar nicht mehr. Ne? Ich kann doch nicht immer gewinnen. Naja, und so bin ich quasi da so ein bisschen bekannt geworden in der Innenstadt. Und ja, und dann hat unten das Levante-Haus, das war also in dieser Rösterei, da war das Levante-Haus drin, was jetzt Roncalli ist. Das war früher die Rösterei. Und der war auch Besitzer einer Bar, die heißt Bar Levante. Und der hat sie verkauft, der Besitzer. Und die hatte keinen Drucker da. Und haben ja jeden Tag auch in der Bar Levante neues Essen gemacht. Und dann kam sie nach oben, immer in die Rösterei. Das war dann zweiten Etage und hat immer die Kopien gemacht für diese Speisekarten. Und dann hat sie gesagt, wer ist denn das, der hier so rumspringt und da die Leute so glücklich macht und immer freundlich ist und laut ist. Und ich durfte mir, nachdem ich natürlich freundlichster Kellner war, konnte ich mir alles erlauben. Und einmal gab es eine Situation, da hat ein Gast sich irgendwie mit einem Espresso irgendwie beschwert. Und ich habe gesagt, da habe ich irgendeinen Kommentar gegeben und da hat er sich beschwert über mich. Da kam der Geschäftsführer und da sagte er, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Hier haben wir eine Urkunde hängen, freundlichster Kellner der Stadt Hamburg. Da stimmt doch irgendwas nicht. Naja, so hat sich das dann so aufgelöst. Naja, und die ist auf mich aufmerksam geworden und hat dann über so zwei, drei Ecken sich mal über mich schlau gemacht und hat dann gefragt, könntest du nicht bei uns unten in der Bar Levante arbeiten? Und das wollte natürlich der Chef nicht von der Rösterei. Und da haben wir uns geeinigt, dass ich wenigstens Samstag noch in der Rösterei bleibe. Weil ich habe einfach gesagt, ich möchte jetzt Geschäftsführer werden hier von dem. Und das ging natürlich nicht, aber das war sozusagen dann, sozusagen, das ist ins Rollen gekommen, dass ich eben dann aufhöre, wenn ich nicht Geschäftsführer werde kann. Ich will Karriere
machen. Also du wolltest
machen.
Schon mehr dann,
genau.
Ja? Und war das, da schon die Idee auch für eigene Läden?
Ja,
in
das
Kopf?
Hatte ich ja immer im Kopf, ne? Aber das ist ja auch eine Frage des Geldes. Ne? Du kannst ja heute, was willst du mit 5.000 oder 10.000 Mark damals ja noch, da kannst du keinen Laden aufmachen. Ne? Du musst halt da immer weiter immer sparen, bis du sagst, ah, jetzt habe ich das Stadtkapital dafür. Ja.
Und wann hattest du das?
Und dann habe ich noch tatsächlich noch mal 12 Jahre für diese Bar Levante gearbeitet und bin dann ins Vivette gekommen. Das ist in der Spitalerstraße. Die Läden gehörten zusammen. Und diesen Laden habe ich tatsächlich 8 Jahre lang geleitet. Und dann mit Megafon war ich da in der Spitalerstraße. Und da habe ich tatsächlich gesungen. Da kam nämlich immer ein Straßenmusikant. Und da haben wir immer live gesungen. Und das schallte durch die ganze, am Samstag, wenn wir da kamen, ja, alle 3 Stunden kam der. Und dann haben wir uns, und ich mich mit ihm dahingestellt. Und dann haben wir gesungen und da ist die ganze Spitalerstraße stehen geblieben. Also es gab ja da immer Musikanten. Aber das, wenn der Kellner oder der Geschäftsführer da so steht, ich hatte ja auch immer weiße Schürze an und ja, Geschirr für Portemonnaie und so. Also man hat ja erkannt, dass ich eigentlich ein Mitarbeiter bin und nicht ein Sänger.
Magst du das gerne, ja, im Rampenlicht zu stehen?
Ja, wenn ich mir für was sicher bin, ne? Und das hat ja so gut reflektiert, das war ja ein Applaus immer, wenn die dann alle geklatscht haben. Das hallt ja auch so, das ist ja so ein Schlauch, ne, in die Spitalerstraße. Das war schon toll. Und das habe ich, wie gesagt, dann tatsächlich 8 Jahre gemacht. Und eines Tages hat mich dann ein Freund gefragt, Ronny, können wir nicht zusammen eine Bar aufmachen? Hast du nicht Lust, eine Bar aufzumachen? Ich habe gesagt, ich würde mich gerne mal verwirklichen. Dann hatte ich ja nun auch Geld verdient. Ich war ja 8 Jahre Geschäftsführer. Da konnte man ja auch ein bisschen was ansparen. Ich bin ansonsten auch sehr asketisch. Ich brauche nichts. Ich brauchte meine Kippen, ein bisschen Essen. Das gab es auch im Restaurant. Also ich konnte ja immer Geld sparen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann such was auf dem Kiez. Wenn auf dem Kiez. Ich habe gesagt, ich habe jetzt hier 15 Jahre in der Innenstadt nur Milchkaffee verkauft und Cappuccino. Jetzt will ich mal die Leute kennenlernen, die nachts unterwegs sind in Hamburg. Und da ist der Kiez natürlich dafür prädestiniert.
Absolut.
Und so haben wir uns, kam dann das Karat, die Karatbar auf der Reeperbahn 131. Und da habe ich mich dann als König verkleidet, weil ich gedacht habe, wir müssen ja irgendwie dem Kind hier einen Namen geben und wir brauchen jetzt hier eine Figur. Ja? Und dann habe ich mich als König angezogen und habe dann die Leute so reingeholt.
Der König vom Kiez.
Genau, das war einfach so symbolisch. Ne? Mhm. Die waren ja alle angezogen, die ganzen Führungen hier auf dem Kiez, sind ja alle irgendwie eine Figur. Und ich war dann der König. Und dann konnte ich fast gar nicht mehr arbeiten. Die Leute wollten nur noch Fotos mit mir machen. Und ich habe gesagt, ich muss aber nebenbei auch hier meinen Job machen. Ne? Und dann habe ich so eine riesengroße, in echt Größe, ein Plakat gemacht, also einen Aufsteller, richtig auch ausgeschnitten. Und das sah genauso aus wie ich, also mit dem Kostüm. Und das habe ich vor die Tür gestellt.
Und damit haben die Leute dann das Foto gemacht.
Ich sage, mach, das sah so echt aus. Ja. Auch, ne? Und da war ich die Sache endlich los.
Und wie lange warst du da der König?
Da war ich 2010 bis 2016.
Also 2010 bist du auf den Kiez gelandet.
Bin ich auf den Kiez gekommen.
Und danach?
Ganz blauäugig auch, keine Ahnung, ja, wie funktioniert das alles. Und die Leute haben gefragt, du kannst doch nicht einfach auf den Kiez eine Bar aufmachen. Wie ist denn das mit Schutzgeld? Und ich habe gesagt, nee, ich sag, die sind einmal gekommen. Da habe ich denen die Versicherungspolice hingelegt und habe gesagt, das ist meine Versicherung. Und macht mal meinen Laden kaputt, kriege ich 500.000 Euro. Ich sage, das ist meine Versicherung.
Die sind, also bei dir sind Schutzgelderpresser in
Laden
gekommen.
Das war mal, da war so eine dicke, aber die waren einmal da und da habe ich die nie wieder gesehen. Da war ich einfach ganz frech. Ja,
okay. Das war's. Da kam nichts nach.
Da kam auch nie wieder was. Und dann, den Laden gibt es ja heute noch. Und Schutzgeld gibt es ja nicht mehr. Also ich wüsste nicht, wer
was heute. Was hast du noch, nicht nochmal erlebt?
Nach nicht wieder erlebt, nein, nein. Ja, und ich habe dann auch auf dem Kiez gewohnt. Ich habe gedacht, nee, ich ziehe jetzt hier auch hierher. Das will ich auch sehr kommod haben, weil jeden Tag nach Eppendorf, ich habe in Eppendorf gewohnt, immer da hin und her fahren, das ist mir alles zu viel. Da gab es dann das Vivett, da habe ich da gearbeitet, abends in der Bar, weil wir mussten da noch ein bisschen Geld verdienen, damit die Bar auch so sich trägt. Das haben wir gerade angefangen. Ne? Und da habe ich das immer so überbrückt mit dem Geld, was ich noch im Vivett verdient habe. Naja, und so ist das. Also hat sich das ergeben, dass ich dann auch auf den Kiez ziehe, auch in dieses Haus, was ja heute Cheroni geworden ist, also auch aus dem Bauch heraus irgendeine Idee gehabt, da Zimmer zu vermieten, weil der Vermieter,
ach,
der mich gefragt
hat. Ach, du bist in die
hat,
Pension sozusagen
genau,
eingezogen.
Genau, da ging das, genau.
Ne? Und dann hast du das, also du bist nicht nur auf den Kiez gezogen, sondern du bist direkt auf die Reeperbahn gezogen.
Aber die Pension gab es nicht, das war ein Solarium beziehungsweise Lager von einem Geschäft.
Ein Solarium? Die,
genau.
Ja, du gehst doch ins Solarium, das hat doch gepasst, oder?
Nein, das war vorher, dann war es dieses Lager
so.
In dem Haus.
Okay.
Lager von dem Geschäft, was da auch in dem Objekt ist. Und die haben sich verkleinert und so war quasi diese ganze Fläche frei. Und da hat mich der Vermieter gefragt, ob ich da was machen will. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich muss das anmieten, weil wir mir unten so laute Musik machen und da oben jemand einzieht, habe ich gesagt, jetzt, ne? Vorher war es ja eben ein Lager und wenn da jetzt eine Wohnung draußen werden soll, da hast du ja nur Stress. Ich sage, ich muss das anmieten. Mal gucken, was ich da draus mache. Und so habe ich das angemietet und habe ich 3 kleine Zimmer gemacht und habe gedacht, da mache ich jetzt einen Männerpuff draus. So, gibt es nicht mehr. Früher gab es das auf dem Kiez, jetzt nicht mehr. Ich sage, das werden wir wieder ins Leben rufen. 3 Zimmer gebaut mit Dusche, alles immer so, also alles so klassisch, wie man das baut und macht und konzeptioniert. Ja, und dann lief das überhaupt nicht. Entweder waren da die Jungs da, da gab es die Freier nicht. Dann waren die Freier da, da waren die Jungs irgendwie nicht am Start. Also die haben sich immer auch nicht getroffen. Es war immer irgendwie...
Also es hat einen Grund, warum es keinen Männerpuff mehr gibt.
Genau, wahrscheinlich. Also dieses Interesse ist nicht mehr da. Und dann haben wir gesagt, okay, lassen wir das Ganze. Wir haben jetzt ja hier die drei Zimmer, jetzt machen wir eine Pension draus. Und da habe ich kleine Aufsteller gedruckt, die habe ich unten ins Karat gestellt, ne, dass wir Zimmer vermieten, damals noch für 69 Euro. Und dann habe ich tatsächlich hin und wieder mein Zimmer vermietet. Aber dann war es ja blöd. Ich habe gedacht, die Leute, die jetzt in Hamburg sind, die haben ja schon eine Unterkunft. Wenn die jetzt einen Aufsteller sehen, ne, ja, wie machen wir denn das? Aber dennoch war immer Interesse da, dass die Leute dann gesagt haben, können wir uns das mal anschauen? Ich sage, ja, genau. Und dann sagen sie, geil, toll, das habe ich ja noch nie gesehen. Ne, hier kommen wir das nächste Mal her.
Was war so besonders daran?
Naja, die Einrichtung. Ich habe es eben auch genauso, wie du es jetzt bei mir zu Hause siehst, ne? Das Bunte und eben das sehr Individuelle. Dann natürlich auch meine Modalität, dass ich auch sehr familiär bin. Ich gehe auf die Leute zu. Wir plaudern aus dem Nähkästchen. Und das hat den Leuten gefallen, diese Verbindung. Mal so einen persönlichen Menschen auch zu kennen, der auf dem Kiez ist und der ja einfach dazugehört. Und das mochten die Leute. Das hat die angezogen. Naja, und wie gesagt, tolle Unterkünfte, moderate Preise.
Wie viele Zimmer hast du da?
Also das ist ja eine kleine Pension. Das sind 5 Zimmer. Und die kann man auch gut betreuen, die sind überschaulich. Und ja, das ist sozusagen diese Pension Chez Ronny auf der Reeperbahn.
Machst du das ganz alleine? Bist du da das Mädchen für alles oder hast du da noch Angestellte?
Ich habe da eine Angestellte, das ist der Housekeeping. Und der kümmert sich quasi um die Zimmer, dass sie wieder sauber sind, Handtücher, ne, den ganzen Kram, was man da hier sozusagen da machen muss. Und ich komme dann und schaue mir die Zimmer an, nehme sie ab, ja, alles in Ordnung, Praline liegt da, Handtücher sind schön, Lichter sind alle an, Musik ist an, eine Duftkerze ist an. Also man kommt also da rein und alle Leute sagen, also fast alle, das ist wie nach Hause kommen. Also ich empfange die Gäste nicht nur einfach und gebe dann den Schlüssel fürs Zimmer, sondern ich bekleide sie ins Zimmer und muss natürlich auch 20 Lichter erklären, wie die ausgehen, wie der Fernseher funktioniert.
Dein Konzept, dein genau. Lichtkonzept muss erstmal ausgeschaltet werden.
Das
muss
auf jeden Fall, und das, oh, das merken wir uns, das sind so viele Inputs, die diese Gäste kriegen, ja, mit der Kaffeemaschine, weil sie die selbst bedienen müssen, weil die Getränke, wenn sie was trinken und wo sie was hinstellen sollen und dass sie nicht abwaschen brauchen und wenn sie eine Zigarette in der Lounge rauchen, die Türen nach hinten müssen zu sein, dann haben wir ja jetzt, wie gesagt, neues Fernsehprogramm, weil Kabel damals wegfiel. Jetzt muss man das eben so mit dem Fire TV-Stick, da kennt sich auch nicht jeder aus, da muss man denen das erklären. Ja.
Dann, also du bist da schon jeden Tag?
Da bin ich jeden Tag. Ich checke jedes Zimmer einzeln, also selber ein.
Das heißt, also hast du jemanden zum Reine machen, aber du selber leitest den Laden im
genau.
Prinzip.
Genau, das mache ich jeden Tag.
Oh, da hast du gut zu tun.
Da habe ich gut zu tun. Also da, wie gesagt, wir haben ja auch Garagenplätze, die Leute kommen ja mit dem Auto rein, ne? Da gibt es ja so Geschichten. Einmal, da kommt ein SUV, den kriegen wir ruckzuck rein und dann kommt da eine Dame mit so einem Mini an und fährt da einfach nicht rein, weil sie Angst hat, sie stößt an. Und dann sage ich, komm, ne? Ich gucke doch. Ne? Und wenn ich so mache, dann heißt es ja nicht, dass ich so gleich einen Einschlag habe, dass ich 90 Grad nach rechts fahre. Wenn ich so mache, dann heißt es ja langsam rüberfahren. Und dann stoßen die Leute mit dem Auto an. Dann habe ich ja richtiges Theater. Dann ist derjenige, ich sage, ich bin ja schuld. Ich bin ja der Fluglotse sozusagen. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann sind die Fluglotsen beziehungsweise die schuld, die den Vogel runterholen, wenn sie da zusammenstoßen und nicht der da fliegt. So, und ich habe gesagt, richte dich bitte danach. Und dann schreie ich manchmal da diese Gäste an. Ne? Das tut mir ja auch leid. Aber ja, bevor die das Auto anditschen, ne?
Ja. Aber dann habt ihr ja schon Stress, bevor die überhaupt ankommen.
Manchmal muss ich das dann wirklich, und dann sagen die Leute, sag mal, was ist denn hier los? Habe ich gesagt, ja, ich sag, Auto, ich sag genau, wo sie parken müssen. Ich sag, wollt ihr da, habt ihr hinten im Kofferraum was? Ja, aussteigen, sag ich da. Du musst aussteigen schon, weil der Beifahrersitz ist, die Seite ist dann gleich an der Wand, kommst du nicht raus. Darum musst du jetzt aussteigen. Da wurde ich pikiert, kriegt jetzt vorgeschrieben, dass sie jetzt aussteigen muss. Ich sage, Kofferraum auf, Koffer raus und dann so reinfahren. Ja, und dann sind die erstmal pikiert und ich muss sie ja dann durch die Tiefgarage in die Pension begleiten mit Fahrstuhl. Und dann wird erstmal nicht geredet. Und dann dachte ich, oh Hilfe, das kann ja was werden. Das funktioniert mit denen doch bestimmt nicht. Und ich sage es euch, am Ende sind das die besten Gäste.
Ja? Ja. Du kriegst sie alle?
Nein, alle. Also ich, wenn sie dann in die Pension kommen, sagen sie, also in die Lounge, naja, Gott sei Dank, es ist ja genauso, wie es beschrieben ist, wie es die Gäste sagen, wie die Bilder sind. Weil Reeperbahn, das Haus zum Beispiel, das ist jetzt nicht so, auch von der Lage her, mitten auf dem Kiez. Wir sind ja kein Fürstenhof, ne? So mit rotem Teppich und so ein Auto vorfahren. Aber die Rezensionen, die sind so geschrieben, dass man denkt, das ist so idyllisch und so, wie gesagt.
Eine eigene kleine Welt, ne?
Ja, für sich. Und dann haben wir ein ganz normales Treppenhaus, ne? Aber wenn man in die Pension dann kommt, dann sind das einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da bin ich immer froh, dass das.
Du hast ja sehr gute Bewertungen, habe ich gesehen.
Ja, das liegt tatsächlich natürlich an der Person, weil ich mache das ja wirklich mit Liebe. Und ich sage ja, ich bin immer authentisch. Also ich schreie mit Gästen, wenn mir was nicht gefällt. Und ich sage denen auch, hier werden keine Stecker gezogen. Das sage ich auch genauso. Ich sage nicht, seid so freundlich, zieht keine Stecker. Nein, hier wird niemand einen Stecker ziehen. Also aufmerksam sein, wenn ich dieses Lichtkonzept jetzt vorführe.
Das ist deins,
das,
ne?
Das mache ich so.
Da bist du eigen, oder?
Richtig, und die Leute wollen das. Die freuen sich, dass sie da so, naja, was heißt behandeln, dass ich halt so bin, wie ich bin. Und es scheint ja zu funktionieren. Wir haben Gäste, die sind schon 48 Mal bei mir gewesen. Weil die kommen schon 48, also ich bin jetzt 10 Jahre in der Lounge, also diese Pension, Chez Ronnie. Und die waren schon 48 Mal da. Das kann ja nicht sein, ne, wenn das eben alles so nicht wäre. Das
muss
das
ja irgendwie gefällt. Gut sein.
Ja.
Aber was sind das für Leute, die zu dir kommen? Sind das so wilde Partytruppen?
Nein, wow. Das erlauben wir nicht. Auf gar keinen Fall.
Also wenn jemand sich angemeldet, wir sind hier 5 Jungs, dann sagst du gleich nein, oder wie?
Also wir hatten das auch schon, dass dann hier mit der Bierflasche gekommen sind, die dann auch auf nichts aufmerksam sind, ne? Und die auch das nicht wertschätzen. Ne? Weil die zu mir kommen, die müssen auch dieses Instrument, was ich da habe, das muss geschätzt werden. Ich reiß mir doch hier nicht den Arsch auf, dass man da reinkommt und die Tasche dahin schmeißt und sich an die Theke setzt da und ein Bier trinkt und dann herumpödelt.
Was waren denn das für Jungs Bier, die angekommen sind?
Eigentlich haben sie gesagt, es war kein Junggesellenabschied. Es war einfach nur, was weiß ich, ein Kegelverein oder keine Ahnung, Fußball, ne, Freunde. Und das habe ich schon im Treppenhaus gehört. Da dachte ich, das kann ja was werden. Ne? Nein, den mache ich dann, also eine richtige Ansage. Und ich hatte tatsächlich einmal in diesen 10 Jahren 6 Engländer. Also die haben aus meiner Pension eine mexikanische Würfelbude gemacht. Und da komme ich runter. Ich habe das immer kontrolliert. Abends um 11 bin ich immer runtergegangen und habe geguckt, aha, ist alles in Ordnung. Tür war auf, laute Musik. Alle Gläser standen überall, alles hat geklebt. Kühlschrank war abgetaut, weil sie da ihre Box reingesteckt haben. Für die Musik haben sie den Kühlschrank rausgezogen. Bananenschalen überall. Ich habe immer so frisches Obst da. Ne? Ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann habe ich dort über eine Stunde aufgeräumt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt warte ich auf die. Da kann ich nicht zur Ruhe ins Bett gehen.
Sie waren nicht da zu dem Zeitpunkt.
Genau, die waren unterwegs. Und tatsächlich sind sie dann um 1 gekommen. Oder 12:30 und dann habe ich gesagt, so geht das nicht. 2 konnten gar nicht mehr laufen, die sind gleich ins Bett. Einer hat sich da aufs Sofa gelegt, da in der Lounge. Und die anderen beiden, keine Ahnung. Das war alles eben sehr, sehr anstrengend für mich.
Aber du hast sie nicht rausgeworfen?
Nein. So tragisch ist es nicht. Die haben halt diese Lounge einfach nur so für sich genutzt. Also das war ja nichts in dem Falle kaputt. Es war einfach nur unordentlich und Chaos. Und wie gesagt, diese laute Musik, die durchs ganze Treppenhaus sah, weil diese Tür unten aufgelassen haben. Es ist ja alles schief gegangen, was man schief machen kann. Und so habe ich dann gesagt, und dann lag der da und da ist er so, ich habe gesagt, ich werde heute, bis jeder im Bett ist, nicht diese Pension verlassen. Ich habe mich dann dort hingesetzt und dann ist er da so nach einer Stunde aufgewacht und wollte tatsächlich die anderen wieder wecken, dass es weitergeht. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Habe ich gesagt, du gehst jetzt auch ins Bett, für heute ist Schluss. Ich habe gesagt, jetzt wird ja nicht diese, weißt du, die haben geschnarcht und alles, Türen waren alle offen, ne? Also das war Chaos, ich war total nervös und jetzt will der die alle wecken, dass es nochmal weitergeht um 2 Uhr nachts, weil der ausgepennt hat. Ich sage, no, the party is finished. So, das war's dann.
Und dann hat er sich hingelegt.
Auch ins Bett gegangen und war Schluss.
Die machen was, du sagst, die Gäste?
Die sagen schon, ja, ja. Dann,
ja? Ja. Also, da bist du sehr deutlich, ja?
Ist leider so. Also was heißt leider?
Wieso
ist
es leider?
Die sind ja gut beherbergt, ne? Und es ist doch schön, also wenn du einen Hund hast, der hört, oder? Macht doch Spaß und die hören auch.
Was für Regeln hast du noch so? Also dein Lichtkonzept darf nicht angefasst werden.
Genau.
Man stellt seine Sachen weg.
Man darf sich auch nicht immer gleich einloggen. Die Leute wollen sich, wir haben ein Wi-Fi und ein Passwort. Und ich möchte nicht, dass sie sich mit ihrem Passwort irgendwie in das Fernsehen einloggen. Weil die vergessen, sich auszuloggen. Und der Nächste, den ich das Fernsehen zeigen will, dann bin ich raus. Dann muss ich das immer wieder neu eingeben. Also man darf sich auch nicht bei mir einloggen mit seinem eigenen Account, sondern man muss das nutzen. Und ich sage, ihr kommt ja auch nicht zum Fernsehen gucken. Das ist ja nur zur Untermalung. Wenn der eine mal duscht, dass der andere sagt, komm, ich schaue mir mal die Nachrichten an. Man kommt ja nicht hierher und verlässt das hier nicht und macht... Und das ist aber wirklich so. Es gibt Menschen, die kommen in diese Pension und verlassen diese Pension 2 Tage nicht. Die gehen nur essen und sind wieder da. Die genießen einfach das Ambiente. Ja, die genießen nur das Ambiente. Wie gesagt, wir haben dort auch eine kleine Bar. Das kann man, da machen die sich das selber also alles zurecht. Man kann auch ja die geeigneten Getränke bei mir mitbringen, ne? Also ich lebe jetzt nicht davon, dass die da ein Bier trinken, sondern wir haben einen Kühlschrank, dann haben die ihre Getränke drin und dann mixen sie sich das alles selbst.
Ja, aber warum fahren die denn auf den Kiez?
Das frage ich mich auch. Aber manche kommen. Es kommen auch Leute aus Norderstedt, die sagen, wir wollen eine Nacht bei dir mal schlafen, weil wir das einfach geil finden. Also das sind Hamburger, die hier übernachten bei uns.
Okay. Ja? Aber das, die sind dann wenigstens auch unterwegs, ja, oder nicht?
Unbedingt. Nee, die bleiben dann auch in dieser Pension. Die wollen ja das Ambiente machen.
Da hast du einiges richtig gemacht wahrscheinlich. Aber es ist schon skurril, wenn jemand angereist kommt und nicht über den Kiez zieht, ne? Das ist schon seltsam.
Ich wundere mich manchmal auch, wo ich denke, sag mal, macht mal was, ne? Nein, das ist ja so toll und wir haben hier alles und hier kann man Zigaretten rauchen und da haben wir unsere Getränke und dann bestell die auch mal eine Pizza, was mir auch nicht gefällt, weil ich kann Küchengerüche überhaupt nicht ab, weil das konnte ich noch nie, weil wenn ich so einen Döner oder wenn ich sowas, da habe ich sofort Assoziationen, es klebt gleich und es ist dreckig und so weiter, ne? Deshalb.
Also du bist sehr ordentlich, ne?
Ja, würde ich sagen.
Ja, sieht man hier ja auch. Ja, also ist ja wie geleckt hier, ne?
Ja.
Absolut. Ja. Gab es schon mal Gäste, die du rauswerfen musstest?
Ja, also diese Engländer waren es ja dann nicht, weil sie am nächsten Tag abgereist sind. Nein, also Rauswurf und so hatte ich noch nicht. In der Tat in den 10 Jahren, da wir aber auch das Klientel von... Obwohl wir auf dem Kiez sind und alle auf dem Kiez kommen und alle denken, sie können wilde Sau spielen, da habe ich echt ein bisschen Glück. Also wir regulieren quasi Gäste, beherbergen Gäste, die halt immer in Musicals gehen, zu Konzerten gehen. Das sind halt immer Pärchen. So, und da kommt da jetzt kein Pärchen hier auf dem Kiez zu mir, die hier Stress machen wollen. Und dass da mal so ein Kegelverein kommt oder was auch immer, so, und das kann schon mal ein bisschen lauter werden, aber in der Regel kommen wir immer mit einem blauen Auge davon. Nee, kann ich mich nicht beklagen. Ein Gast war mal da, der hatte auch so präpotentes Auftreten. Da habe ich so auch gedacht, sag mal, geht's noch? Und bei uns gibt es die Storkriesen. Und da nimmt er sich dann irgendwann so einen Riesen, während wir einchecken. Und auf einmal sagt er gar nichts mehr. Ja, und dann hat er eine Prothese gehabt. Und jetzt konnte der nicht mehr sprechen, weil das alles total verklebt war. Und mit dem bin ich dann auch wieder gut. Dann war es wieder lustig, ne? Aber der wollte eben auch so, ja, keine Ahnung, was ihm da erst nicht gefallen hat, ne? Der hatte noch so einen Cowboy-Hut auf, das weiß ich noch. Naja, das sind so kleine Geschichten mal, die mich da begleiten. Aber ansonsten jetzt sowas, wo die Polizei kommen müsste, oder das gibt's bei uns überhaupt nicht.
Aber sortierst du vorher auch schon Gäste aus, wenn die...
Das geht leider nicht.
Das geht nicht, okay.
Weil die über Booking kommen, buchen und die haben einen Vertrag abgeschlossen und die muss man erstmal beherbergen.
Okay, das geht dann nicht.
Ja, ja, es gab mal eine Frau, die kam da unten an und ich habe gesagt, wir müssen noch 20 Minuten warten, das Zimmer ist noch nicht fertig, wir können aber gerne nach oben gehen. Die sagt ja nichts. Ich schleppe da ihren Koffer hoch, stelle diesen Koffer in die Lounge. Ich sage, du kannst jetzt hier bleiben und in 20 Minuten checken wir ein. Das Zimmer ist ja schon bezahlt. Das hatte sie über virtuelle Kreditkarte gemacht. Oder du gehst noch eine kleine Runde und klingelst gleich wieder. Und das sagt sie, irgendwie guckt sie, ich sage, was ist denn? Weil sie guckte da die eine Seite, sagte auch nichts. Und dann sagt sie, nee, sie würde jetzt nochmal den Koffer mitnehmen. Da kommt noch eine Freundin und sie macht dann nochmal eine Runde, aber sie nimmt den Koffer mit. Oh, da war ich sauer. Da habe ich diesen Koffer genommen, habe ich dann wieder rausgeholt. Ich habe den in den Fahrstuhl gestellt. Ich sage, komm, hier, drück auf E, dann hast du den Koffer wieder unten. Ich sage, ich schleppe den Koffer jetzt nicht wieder runter. Gerade habe ich ihn hochgeschleppt. Da habe ich eine Rezession gekriegt, das kannst du dir nicht vorstellen.
Schlecht.
Ganz, ganz schlecht. Und die
aber die kam wieder, ja?
Die kam eben nicht wieder.
Die kam nicht wieder,
nein,
die Frau?
Ist nicht wiedergekommen. Und hat dann eine Bewertung abgegeben für alles das, was sie nicht gesehen hat. Sie hatte gerade mal einen Schritt nur in dieser Lounge, also in dem Entree von der Pension. Also da hat die bewertet, Sauberkeit 2,5. Also, es gibt keine 2,5. Ich weiß nicht, welches Hotel, da müssen ja alle Türklinken kleben. Also 2,5 ist ja, kann man ja gar nicht.
Ist schlecht.
Ist so schlecht kann man ja gar nicht sein. Nein, nein, und dann habe ich tatsächlich hier eine sehr schlechte Bewertung. Eins dann, ne? Und hat mich auch mit Namen angegriffen, dass ich der uncharmanteste und Gastgeber auf dem Kiez wäre.
Und dann hast du gesagt, hallo,
genau.
Ich habe hier ach, zwei Urkunden.
Genau, auf das könnte ich ja immer. Ja, aber der Mensch ändert sich natürlich mal. Ich war früher wirklich sehr freundlich und ich hatte auch keine Verantwortung, außer nur für mich selbst. Weißt du, ich konnte doch immer ein Paradiesvogel sein. Heute natürlich habe ich natürlich auch Verantwortung für zwei Läden, weil wir nämlich vor 2 Jahren auch eine neue Cocktailbar eröffnet haben hier auf dem Kiez. Und diese Verantwortung, das ist ja nicht so, dass ich den Laden um 19 Uhr aufschließe oder vorbereite, um 20 Uhr unsere Gäste begrüße und dann hier ein paar Schnäpse oder ein paar Cocktails ausmixe und verkaufe. Da steckt ja immer mehr hinter so einem Geschäft. Und das begleitet mich natürlich auch. Ne? Also diese Sorge, aha, kommt das, klappt das. Also man hat ja so, ne, irgendwie immer im Kopf, das muss ja alles funktionieren. Steuerberater und die ganze Buchhaltung überhaupt und Einkäufe und dann musst du zur Bank und überweisen und dann wirst du wieder gemahnt vom Finanzamt.
Ne? Ist dir das manchmal zu viel?
Tatsächlich, wo ich manchmal denke, nee. Weil ich, wie gesagt, jetzt auch hier wohne und muss jedes Mal, wenn es klingelt, wir haben hier alle über unsere Handys, kriegen wir Bescheid, wenn es klingelt und dann muss einer loslaufen und die einchecken. Und das mache ich ja zu 90%. Mhm. Und ich muss ja dann immer dahin. Dann komme ich hier zurück, kommt der Nächste. Also wenn wir manchmal so tatsächlich unser Zimmer komplett einchecken, dann renne ich den ganzen Tag hin und her. Und dann haben die was in der Garage, also im Auto vergessen. Wo ich sage, da hängt unten ein Zettel dran. Lesen, Mütze, Schal, Portemonnaie, Zigaretten, Medikamente, Laptop, Ladekabel und so weiter und so weiter. Und ich sage, dann lest das durch und dann fällt einem das doch ein. Wenn zum Beispiel jetzt einer zum Beispiel mir 5 Cocktails hier gesagt hat, die er möchte im Laden, also in der Bar, dann denke ich, oh, jetzt habe ich einen vergessen. So eine Scheiße. Dann nehme ich die Cocktailkarte und lese diese Cocktails durch. Und dann fällt er mir auch ein, ich sage, das hat er gesagt. Ich gehe also nicht nochmal zum Gast hin, sondern weil das, ich habe es ja entweder mir nicht aufgeschrieben oder dann habe ich es mir halt nicht gemerkt, aber dann belaste ich nicht nochmal diesen Gast. Was hattest du bestellt? Und dann erzählen die alle ihre Cocktails nochmal, aber einer fehlt ja dann doch, das ist doch alles viel zu anstrengend. Und deshalb sollen die diesen Zettel durchlesen, damit sie auch nichts vergessen.
Ja, aber dann musst du halt nochmal rennen, ne?
Genau, und dann rufen die an, oh Ronny, das tut mir so leid, aber ich habe tatsächlich meine Sonnenbrille vergessen. Da steht aber Sonnenbrille.
Ne? Ja, aber das kann ja schon mal passieren.
Kann alles passieren.
Haben die auch, ja auch irgendwelche anderen speziellen Wünsche oder so? Oder Sachen, wo du denkst, oh Mann, das ist doch jetzt echt nicht wahr?
Ja, es gibt Leute, die sagen, oh, mein Mann wird 50, ich will den überraschen. Oder wir sind zum 35. Hochzeitstag in Hamburg. Könntest du ein bisschen was vorbereiten? Oh, wo ich denke, jetzt renne ich auch noch los, jetzt muss ich danach Sekt und dies und alles, ne, und Luftballons und all sowas. Und dann... Das mache ich auch. Also am Anfang habe ich das, wie gesagt, alles so gemacht. Da hatte ich so 3 Zimmer, das war so übersichtlich, das war richtig. Wenn sich sowas aber nun erweitert und auch mit einem anderen Geschäft, dann irgendwann mal wird man auch älter, da hat man vielleicht nicht mal die Lust dazu, die Zeit dazu, die Nerven dazu und trotzdem musst du das irgendwie machen. Da wo ich dann denke, oh nee, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber solche Sachen mache ich halt. Ne?
Also besorgst auch schon
Luftballons und Blumen. Blumen habe ich schon besorgt. Da muss ich noch andere Leute beschäftigen. Ne? Ich habe eine gute Freundin hier, die wohnt auch bei mir hier in der Nähe. Ich sage, kannst du bitte mal ein paar Blümchen besorgen? Ich brauche das und das. Jetzt kommt die tatsächlich da mit 25 Rosen an. Und da legt die mir eine Rechnung hin von 87 Euro.
Oh,
ich habe gesagt, hey, das kannst du doch nicht machen. Jetzt 87 Euro soll ich jetzt denn für diese 25 Rosen? Da kostet eine Baccarat-Rose da 6 Euro. Verstehst du? Oder 5, 50, 4. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Wie verklicker ich denn das jetzt? Ne? Die waren ja jetzt gekauft, die kannst du ja nicht wieder ins Geschäft zurückbringen, ne?
Ja, und dann haben sie es gezahlt?
Ja, hat sie er bezahlt, Gott sei Dank.
Also, ja, aber sonst hättest du auch auf jeden Fall einen ziemlich teuren Strauß Rosen
genau.
gehabt.
Also das Einzige, was ich dann gemacht habe, die hatten noch eine Flasche Sekt bestellt, die habe ich dann einfach ich bezahlt. Also das ist ja 5 Euro so eine Flasche Sekt, ne? Da hätte ich ja sonst auch 30 genommen, ja. wenn ich die so verkaufe da, ne?
Aber sonst
aber das habe ich dann so gelassen. Habe ich gesagt, insgesamt, ich sage, gib mir 90 Euro, dann ist alles auch wunderbar. Ja. Auch diese... Also, da habe ich gesagt, wer sich in Gefahr begibt, kommt da rein.
Die Freundin hast du nicht nochmal losgeschickt zum Blumenholen, oder?
Doch schon.
Aber mit Ansage.
Ja, genau. Das, also nochmal. Also,
du, Briefing, Briefing ist alles, oder?
Ja, ja.
Ja, ja, absolut. Aber jetzt so ganz skurrile Sachen oder so wollen die nicht von dir.
Nein, also.
So, oder wenn sie schon hier sind.
Wenn sie schon da sind, na gut, die fragen immer, wo ich dann denke, die fragen jetzt nach einem Sexshop. Das hätte ich denen überhaupt nicht zugetraut. Verstehst du? Das sind ja wie meine Eltern. Und jetzt fragen die nach irgendeinem Laden, wo sie sich was kaufen können. Oder nach einem Swingerclub. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann kommst du da abends da mal in die Pension und dann schreit die da drin. Also weißt du, so eine wirklich gestandene Frau schreit in diesem Zimmer da rum. Weißt du, das kriegt man ja dann doch mal mit. Ne? Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die macht hier so auf Ede-Bezede. Und jetzt gibt's da hier solche Attitüden da in dem Zimmer. Was machen die da bloß? Ne? Naja, ja, das, manche Spielzeuge werden auch vergessen. Das wird natürlich entsorgt. Ne? Also eine Peitsche nicht. Jetzt hat die immer eine Peitsche, die kostet da, was weiß ich, 110 Euro. Ne, die habe ich aufgehoben, der Gast hat sie auch gekriegt. Da kam nochmal wieder und hat sie dann abgeholt. Aber wenn ich irgendwelche Dildos, was auch immer, die da so, das wird entsorgt. Ne? Das kann man ja auch nicht weitergeben. Dann kann ich sagen, hier... Ihr habt dann Dildo, wenn ihr einen braucht. Sowas mache ich ja nicht. Ne?
Nee, das ist auch ein bisschen unschön. Ne?
Ja. Nein, aber im Großen
und Ganzen... Aber dann geht es ja schon in deinen Betten ein bisschen ab, oder?
Davon gehe ich aus. Ich will es auch manchmal auch gar nicht hören, weil ich immer gleich denke, oh, die machen alles kaputt und die machen alles dreckig. Ich will das gar nicht sehen. Ich will das gar nicht hören. Und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Das schwere Los eines Pensionsbetreibers. Ja. Aber beschweren sich die anderen Gäste dann?
Gab es auch schon. Und was mache ich dann? Ne? Dann gibt es einen Rabatt oder ich sage, pass auf, eure Getränke gehen auf Haus. Es tut mir leid.
Aber du klopfst nicht und sagst, hallo, leiser hier.
Nein. Ich habe nur gesagt, wenn die morgen nochmal so laut sind, dann ruft mich an, dann würde ich das tun. Aber das hat nicht immer damit zu tun, dass sie jetzt immer Sex haben. Die können auch so mal laut sein. Weißt du, unbewusst auch laut. Aber... Wie gesagt, wer nachts um 1, 2 kommt, ne, der sollte ja eigentlich ein bisschen, dann ist die Party ja beendet.
Aber wir haben 1, 2 ist ja aber echt früh noch. Für Kiez-Verhältnisse
genau,
ist
aber 1, man, 2 ja, früh. Dann bleibt man ja noch auf dem Kiez. Aber wenn die dann kommen, dann sollen sie wenigstens ruhig sein.
Ja.
Das meine ich. Ne? Also dann nicht jetzt in der Pension hier noch großartig feiern, weil das kann man ja dann noch draußen.
Kriegst du nachts auch mal Anrufe?
Ja.
Was wollen die dann so?
Die kommen mit dem Schlüssel nicht rein. Oder ich habe tatsächlich ja so Schlüssel mit Chip und dann vergesse ich auch mal alle Vierteljahre die Batterien zu wechseln. Das kommt die dann nicht rein. Da muss ich natürlich los. Und wie oft stehe ich dann nachts auf, wo ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber das kann ich denen ja jetzt nicht übel nehmen. Ne? Nein, also wegen solchen Sachen mal. Oder der Fernseher geht nicht.
Da rufen die dich nachts an.
Da rufen die mich an und sagen, hier, wir kriegen den Fernseher nicht in die Gänge. Ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Da gibt es ja auch Nachrichten, das könnte ich ja alles vorlesen, ist aber nicht.
Oh je. Auch mal Leute, die irgendwen verloren haben. Das kommt ja auf dem Kiez auch häufiger mal vor, wenn eine Gruppe unterwegs ist oder so, dass dann einer
verschütt
geht.
Das sage ich denen, aber von vornherein, das gab es tatsächlich, Der hat seine Frau vermisst morgens, die war nicht da, ist da auch ganz panisch aufgestanden. Ich sage, meine Frau ist nicht da. Und ich sage, gab es denn Stress? Und das sagt er, nee, eigentlich nicht. Kleine Auseinandersetzung, aber nicht, dass man hier nicht mehr da ist. Und dann habe ich gesagt, wo ist diese Frau, wo wart ihr denn gestern? Ja, wir waren da und da und da, und unter anderem auch im Elbschlosskeller. Und dann bin ich in diesen Elbschlosskeller gegangen, wir haben ja diese Frau gesucht. Und da bin ich natürlich nur 3 Meter gekommen, das ist ja nicht so. Ne? Und da war sie eben auch nicht, und dann sage ich, jetzt gehe ich zur Polizei. Und dann haben wir die als vermisst gemeldet. Erstmal, der hat auch schon hier aus Kiel kam die, das hat in Kiel auch schon alles eingeleitet, ne? Und da hatten wir auch schon ein Aktenzeichen und so, diese Frau war nicht aufzutauchen. Ja, dann ist die einfach abgehauen und ist in den falschen Zug gestiegen, und anstatt nach Kiel zu fahren, da fährt die in den Süden, weil sie noch falsch eingestiegen ist. Also mit der war irgendwas nicht ganz klar. Das hat sich dann aufgelöst, ne? Aber wenn solche Sachen passieren, muss ich mich natürlich auch kümmern. Ich hatte ja auch schon jemanden, der hatte einen epileptischen Anfall. Der war sogar erst ganz jung, 19 Jahre alt. Also das heißt, ich muss auch ständig immer ans Telefon gehen, weil ich nie weiß, das kann ja etwas sein. Es kann ja auch brennen oder was schmoren oder Wasserschaden sein. Also ich muss halt dann tatsächlich immer da sein.
Ja. Dein Handy ist immer an, ist Tag immer an, und Nacht.
Tag und Nacht, ja.
Wahnsinnig anstrengend,
ja,
oder?
Irgendwann, ja. Man ist quasi so Sklave seiner selbst. Ich habe das eben so erarbeitet. Ich habe ja noch 2 Mitarbeiter, die Ines und den Tommy, und denen eine Rufumleitung machen, damit die können sich gar nicht kümmern, so wie das notwendig ist. Und von daher, nein, das muss ich halt alles selber machen. Aber wir sind ja Gott sei Dank klein. Ich habe ja keine 200 Zimmer. Da würde es sowieso nicht funktionieren.
Da würdest du durchdrehen.
Da würde man in die Klapsmühle müssen, ja. Nein, das ist schon noch überschaulich. Wie gesagt, das ist mal eine Zeit, wo da ständig was ist. Und dann habe ich aber auch mal ein Vierteljahr Ruhe. Da läuft alles ganz gut.
Okay. Ja? Erinnerst du dich an deinen anstrengendsten Gast?
Naja, meistens sind das keine Deutschen, sondern Ausländer. Also Dänen oder Italiener sind auch ganz furchtbar. Also die haben Ansprüche, wo ich dann denke, oh meine Güte, ne? Aber die sagen erstmal nichts, aber die bewerten das dann eben auch so, wo ich dann denke, hey, dann kann man mir das auch mal sagen, ne? Und ja, wenn man dann, die sprechen ja auch kein Englisch so gut, die Italiener, ich auch nicht so großartig, also das, und dann haben wir so Kommunikationsschwierigkeiten, ne? Und das Schlimmste ist, wenn ich einchecke und die Leute sagen nichts dazu. Ich sage, hast du das verstanden? Erstmal guckst du nicht hin, du guckst weg, weil du dich ja irgendwie beeindrucken lässt von was. Aber hier musst du draufdrücken. Und wie gesagt, den Ausländern muss ich das eben dann auch alles in Englisch erklären. Und wenn die dann auch nicht so gut in der Sprache sind, dann kann manchmal schon auch mal was nicht so laufen. Und aufgrund dessen, dass ich sehr authentisch bin, ja, denken die bestimmt, dann ist ein Arsch. Aber egal, jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir hier schlafen und gut ist. Aber das kriege ich dann auch zurück. Ne? Aber das,
aber das so denken ja die meisten nicht, dass du
ein
Arsch
Gott
bist.
Sei Dank nicht.
Die meisten sind ja begeistert.
Ja.
Vom Paradiesvogel, das hast du dir ja schon erhalten,
ja,
auch.
Ja.
Ne? Also in jedem Fall hier auf dem Kiez hast du dir das
genau
erhalten.
Genau, und die Ansprüche, die haben die Leute, und das muss ich auch weiterhin beibehalten, ne? Dass ich das erfülle.
Und neben der Pension hast du ja nun auch noch deine Bar, deine Cocktailbar. Das ist ja auch nicht wenig Arbeit. Da war ich am Wochenende, ja, und habe dich kurz besucht mal. Und da kamen ziemlich viele Kiezmenschen herein. Du musst daran, ne?
Es tut mir wirklich leid.
Ist alles gut.
Ich muss das beenden hier. Scheroni, hallo?
Hallo.
Okay, ich schicke da jemanden, der dich reinlässt, ja?
Ja, okay.
Bist du vor der Tür?
Ja,
aber nein, ich habe hier gerade eine Postkarte mit der Morgenpost, deshalb bin ich da. Es kommt jemand. Bis gleich.
Danke.
Danke, danke. So, jetzt Ines schnell. Oh, ich kriege eine Krise. Wo sind die? Ja. Jetzt muss ich loslaufen. Die soll jetzt nicht beim Penny sein, da war ich verrückt. Ines, jetzt müsstest du die Bar mal aufschließen.
Ja.
Die sind vor der Tür, ne? Ja, danke. Muss Licht machen, ne? Machst du das Putzlicht an, dass die was sehen?
Ja.
Ich danke dir. Bis dann. Schön, schön.
Bis dann.
Schön, schön. Ich will doch nicht immer. So. Ja.
Wunderbar. Jetzt haben wir es. Jetzt stelle ich die Frage nochmal, ne? So, neben deiner Pension hast du ja nun auch noch deine Cocktailbar, was ja auch sicherlich viel Arbeit ist. Ich habe dich da am Wochenende mal kurz besucht, um mal so ein bisschen die Stimmung mitzukriegen. Und da sind etliche von unseren Kiezmenschen reingekommen auch. Ist das so der Kiezianer-Treff auch?
Das kann ich so nicht sagen, aber wir haben ja auch eine sehr gute Freundin, Yves Champagne, und die ist ja nun sehr gut bekannt hier auf dem Kiez. Das ist schon eine kleine Institution, eine lebende Legende. Und die bringt ab und zu mal jemanden mit, und dann ist das ja so ein Baustein auf den anderen. Ja, und dadurch kommen natürlich, wir haben auch schon prominente Gäste bei uns in der Bar gehabt.
Also, wie denn?
Also jetzt, also Prominenz heißt zum Beispiel Hannelore Hoger, die nun leider jetzt vor ein paar Tagen von uns gegangen ist. Und da gibt es noch drei Leute, die ich jetzt, habe ich den Namen leider nicht mehr. Oder zum Beispiel Armin Rohde, ne, der Schauspieler. Also so Leute sind dann schon mal da, das ist schon ganz witzig. Oder Schlagersänger hatten wir auch schon. Patrick Rieger heißt er. Das war, kennt kein Mensch, glaube ich, vom Namen her. Aber die Musik war dann, wo ich dachte, ah, okay. Ne? Nein, aber letztendlich ist es ja eigentlich für alle Mann gedacht. Also es ist kein Insider-Treff jetzt geworden. Das ist auch nicht das Konzept. Angefangen hat das mit dieser Lounge, dass ein guter Freund gesagt hat, Ronny, wenn du deine Leute eingecheckt hast ab 19 Uhr, du langweilst dich andauernd. Ich sage, du musst wieder eine Bar aufmachen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Bar auf. Die darf nicht direkt auf dem Kiez sein. Die muss eine moderate Miete haben. Und ich möchte auch keinen Abstand zahlen für irgendetwas. Dann mache ich das nochmal so für nebenbei oder als Hobby. Aber alles andere, was jetzt wieder mit Riesenkosten zu tun hat oder so viel Verantwortung, das will ich nicht. Und so kam das, dass wir diese Chez Ronny's Lounge, das früher das The Mad Hatter war an der Silbersackstraße, gefunden haben. Und ich habe hier einen tollen Vermieter und wir haben ein tolles Arrangement. Und so habe ich diese Bar 2022 eröffnet.
Aber da kommt ja nun nicht jeder rein, weil die Tür ist zu. Man muss klingeln und von außen kann man nicht reingucken. Also es ist, die Fenster sind komplett verklebt. Man könnte meinen, es sei eine andere Art von Bar.
Genau. Nun heißt es ja auch Lounge. Das ist natürlich ein Begriff, wo die Leute sagen, ja, was ist denn jetzt diese Lounge? Ist das ein Zwingerclub? Wird da irgendwas gemacht, was so ein bisschen skurril ist oder wo man so Skepsis haben muss, weil man eben tatsächlich nicht reinschauen kann? Und weil man bei uns klingeln muss. Und die Klingel ist einfach nur da, weil sie da war. Die Klingel war ja schon da. Und dann habe ich gedacht, das werde ich jetzt auch so beibehalten. Aber sonst hätte ich jetzt keine Bar aufgemacht mit einer Klingel, weil ich bin ja derjenige, der alle erreichen will. Und diese Klingel schreckt natürlich schon ab. Aber das hat sich bewährt, weil tatsächlich nur Gäste klingeln, die auch rein wollen und die auch Interesse haben und nicht nur einfach mal die Tür aufmachen, reingucken, wieder abhauen oder keine zur Toilette rennen oder was auch immer, vielleicht noch was wegnehmen von Gästen, weil wir ja auf dem Kiez sind, da muss man ja mit allem rechnen. Und da habe ich gesagt, das ist wunderbar. Und wir haben im Prinzip in dieser Lounge nur akquirierte Menschen, also durch Hören und Sagen, durch Empfehlungen auszusprechen und so weiter. Auch Hotelgäste von uns. Also es sind alles Leute, die vorher instruiert werden. Kommt in unsere Bar, das ist das größere Wohnzimmer. Und dann kommt die auch. Und die klingeln natürlich und sind auch erstmal ein bisschen skeptisch, was passiert denn da jetzt, ne? Aber wenn man dann dort reinkommt.
Man kann da einen Eindruck von Rotlicht kriegen, ne?
Genau.
Auch mit einem französischen Namen so, ne?
Ja.
Chez Ronny, da kann man auch denken, was ist das denn?
Zum Beispiel, ja, wir wollten das eben auch damals auch so nennen, damit man den Wiedererkennungswert hat und dass das zusammengehört, ne? Ja, aber dann kommen die Leute rein, alles ist bunt, hier wie bei mir, genauso. Und das ist so in Augenschein genommen, dass das für die Leute sagt, das ist cool hier. Und ich kenne auch keine andere Bar, die so ein Konzept hat, wie wir das haben.
Ist so ein bisschen wie Wohnzimmer, ne?
Genau, also wir unterhalten uns mit den Gästen, wir fragen sie aus. Weißt du, bei uns sitzt jetzt keiner alleine irgendwo in der Ecke. Oder man merkt ja auch, wenn sich tatsächlich Leute mal ein bisschen wegsetzen von der Bar, von der eigentlichen Bar, dann wollen die auch ihre Ruhe haben. Aber wenn sich jetzt jemand an Dresen setzt, ne, dann wollen die ja auch Unterhaltung haben. Die bezahlen ja jetzt nicht nur dieses Getränk, sondern die wollen ja den ganzen Rahmen quasi nutzen. Und da wir hier sehr familiär sind, ich habe einen guten Barmann, den Tommy, der sehr jung ist und der aber sich viel von mir abguckt. Und der reflektiert auch auf das, was ich möchte. Und das ist für seine Entwicklung gar nicht schlecht. Und weil er eben so ein paar Sachen, wo ich lange für gebraucht habe, das gleich so übernehmen kann.
Habe ich gemerkt, als ich reinkam. Ich war der erste Gast und wurde gleich total herzlich empfangen. Und wir haben gleich gequatscht.
Ja,
dem erzählt es ja dann auch alles, ne?
Ja, ja, ja.
Der hat das schon drauf.
Ja, ja. Nein, der sieht auch Gott sei Dank gut aus, ne? Und der kommt gut an, einfach so mal rein, so von seiner Optik her schon. Ja, wenn man noch ein paar nette Sätze sagt. Und wie gesagt, dann kommt ja so ein Ping-Pong, ne?
Aber kennst du deine Gäste dann richtig, die kommen? Oder sind das eher schon Touristen und von außerhalb? Halt klar, auch Kizianer.
Ja.
Aber, oder sind das auch Hamburger und so?
Also ich sage mal, das ist jetzt eigentlich ist schon eine Mischung. Also ich glaube, 30%, die in Hamburg leben, die kommen zu uns auch. Der Rest ist natürlich auch immer Tourismus, die jetzt auch googeln. Also ich frage ja auch jeden Gast, den ich nicht kenne, frage ich, wie haben sie uns gefunden? Und dann erzählen die mir das. Wir haben gegoogelt, waren tolle Bewertungen. Da haben wir gesagt, das müssen wir mal kennenlernen. Es gibt ja auch Menschen, die hier Führung machen auf dem Kiez, die auch uns erwähnen und haben gesagt, wenn sie mal die saubersten Toiletten auf dem Kiez sehen wollen oder benutzen wollen oder so, dann können da zu Chironis Lounge gehen. Und das zieht auch schon an. Also nur solche kleinen, netten
Gesten. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Fand sehr gut.
Ja, also,
aber hast du dann richtige Stammkunden, über die du auch privat was weißt, so, die sich dir auch anvertrauen mit ihren Sorgen und so?
Naja, also letztendlich gibt es schon ein Stamm, wie sagt man, ein Stammpublikum. Ne? Wir haben ja auch einen Sparclub, also ne, mit 25 Teilnehmern, die sind ja auch alleine schon einmal im Monat da. Und ja, also es ist jetzt nicht so eine Urkneipe, wo man dann sagt, oh, ich habe Probleme, ich kann die Energiekosten nicht bezahlen oder ich bin mit dem Auto dagegen gefahren oder da ist jemand in der Familie irgendwie verstorben und jetzt bin ich traurig. Also solche Fälle haben wir nicht. Also alle, die zu uns kommen, die erzählen uns nicht ihre Sorgen. Die sind immer alle total happy. Und wenn es mal was gäbe, dann kann ich das auch auffangen. Aber wir sind kein Seelsorger in dem Laden. Ne? Also bei uns geht es richtig.
Sind ja Wirte aber häufig auf dem Kiez, ne? Also sie haben dann ihr Stammpublikum auch, was ihr ganzes Leben mit denen teilt, weil da vielleicht auch nicht viel anderes stattfindet, außer da in dieser Kneipe zu sitzen.
Ja.
Und die natürlich schon einen seelsorgerischen Part einnehmen im Leben ihrer Gäste. Also das ist bei euch nicht so.
Ist bei uns nicht so. Wer aber zu uns kommt, der muss Geld haben, der muss Zeit haben, der muss gut drauf sein, der muss auch für unseren Humor, den wir haben, den muss der verstehen. Ne? Und das sind schon Voraussetzungen, ne? Wenn man bei uns was trinken will. Also ich...
Muss man vorher so einen Einstellungstest machen, bevor man überhaupt reingelassen wird. Deswegen die Klingel. Ach so.
Also es dingeln auch manchmal Gäste und gucken dann so rein, wo ich dann denke, oh, auf die habe ich ja gar keinen Bock. Da sage ich gleich, habt ihr Geld? Sonst braucht ihr hier nicht reinkommen. Also das sage ich dann immer gleich. Ne? Und dann hauen die ab.
Auf was für Gäste hast du denn keinen Bock?
Naja, die nur neugierig sind und skeptisch gucken. Nach dem Motto, was ist denn das? Habe ich gar keinen Bock drauf. Weil ich bin ja, wie gesagt, einer, der alles persönlich nimmt. Und ich bin ja der Laden. Und ich werde hier danach sozusagen beurteilt. Und wenn ich etwas schön mache und einer sagt, scheiße, und so guckt, wenn er es auch nicht denkt, das ist auch manchmal eine Unsicherheit von den Leuten. Also es kann denn ja, keiner kommt in unseren Laden und sagt, was ist das denn? Im Gegenteil, ich bin ja der bunteste, der verrückteste, schrillste Laden auf dem Kiez. Ohne, dass wir ein Programm haben. Wir selber, unser Konzept ist so Programm. Aber wir haben ja jetzt nicht wie diverse anderen Shows oder so im Laden, ne? Sondern wir machen alles das aus dem Bauch heraus und wir verkaufen uns selber. Und wir nehmen uns auch gegenseitig auf die Schippe. Genau. Ich nehme mich ja auch selber auf die Schippe. Ne, wenn mir so gewisse Dinge passieren, die erzähle ich. Also die Leute sollen das wissen, sie kommen ja zu Chironi. Bei Ronny, wir sind bei Ronny.
Ne? Ja, in Ronnys Wohnzimmer.
Ja, ja.
Ja, du... Wir haben es ja schon gesagt, du lebst hier auch schon seit vielen Jahren.
Ja.
Ich würde gerne einmal zum Ende von dir wissen, wie du das Viertel erlebst. Wie empfindest du das Viertel?
Also ich muss sagen, da ich ja sehr, sehr viel arbeite, also mich immer damit, ich bin immer quasi auf Standby, lebe ich jetzt zwar hier auf dem Kiez, aber ich könnte jetzt nicht zum Beispiel eine Empfehlung für irgendetwas aussprechen, weil ich also im Prinzip von A nach B gehe und das war's. Das heißt also, ich bin hier in meiner eigenen Welt. Ich habe jetzt nicht einen guten Nachbarn oder ich habe jetzt nicht jemanden, der auch eine Kneipe hat oder auch ein Hotel hat, dass man sich da so austauscht oder so. Und ja, wenn ich jetzt zum Supermarkt fahre oder zum Baumarkt und fahre so durch St. Pauli, da bin ich mit meinem Roller viel zu schnell unterwegs, als jetzt anzuhalten und mit jemandem zu sprechen. Es gibt ja so ein paar Reportagen, die ich schon gesehen habe, wo quasi tatsächlich so die Leute auf dem Kiez so zusammen leben und das als besonderes Viertel sehen und die sich auch sagen, das geht nur hier. Wie gesagt, ich war in Eppendorf, habe ich auch niemanden kennen. Also wie gesagt, ich bin halt so in meiner eigenen Welt und wenn einer Bock auf mich hat, dann kommt er zu mir.
Und in deine Welt.
In meine Welt, ne?
Man muss schon in deine Welt kommen, genau. Um ja. Dann mit dir zusammen zu sein. Naja, aber Kontakte hast du ja schon viele auch und du hast ja hier auch Freunde, die dich hier besuchen. Du hast nämlich auch hier in deiner eigenen Wohnung oder Haus ist es ja, ja. Eher, eine eigene Bar.
Ja, genau.
Ein Zimmer ist eine Bar, im Prinzip das Mini-Format von deiner Lounge.
So sieht's aus. Also aufgrund dessen, dass ich gerne halt kommuniziere und das kann man am besten an einer Bar. So wie in der Küche am Küchentisch. Ja? Da will man nicht im Wohnzimmer sitzen. Da schläft man ein, da kommt keine Stimmung auf. Also ich brauche immer, dass die Leute sitzen und sich mit aufstützen können. Und also da kommen quasi auch Gespräche zustande. Ja, und deshalb habe ich gesagt, okay, wir haben hier ein Zimmer über. Ich will da jetzt eine Bar haben. Ich habe immer eine Bar. Also ich habe jetzt 10, 15 Jahre Wohnungen immer mit Bar. Ich brauche das einfach.
Du kommst aus dem Barbetrieb irgendwie nicht mehr raus, ja. Ne?
Ist permanent. Natürlich gefährlich, ne? Ich komme von der Arbeit und kann von der Bar, wo viele denken, oh, Schluss, aus, Lichter aus, ich will nach Hause, da komme ich hierher und dann glitzert das hier genauso wie in der Bar und dann setze ich mich da hin und dann könnte es weitergehen, ne?
Und du wohnst ja nicht alleine, du wohnst ja auch noch mit deinen Mitarbeitern zusammen.
Genau.
Ihr habt hier eine große WG.
Ja.
Also deine eine Mitarbeiterin und dein Barmann im Prinzip, die wohnen hier mit dir.
So sieht's aus. Allerdings, da die Ines Tagesarbeit hat im Hotel, dann ist sie, wenn ich nach Hause komme, dann auf jeden Fall schon in ihrem Bettchen. Also die höre ich und sehe ich eigentlich fast nie. Ja, mit Tommy bin ich ja immer zusammen. Also wir kommen jetzt hier nicht drüber und setzen uns an die Bar und machen da weiter, weil dann kann man auch drüben bleiben in der Lounge noch. Ne? Und dann, nein, es gibt noch eine Kleinigkeit zu essen und dann gehen wir auch mal schlafen. Aber wir haben Gäste, die ich gerne regaliere, privat zum Beispiel, die mich gerne mal so sehen wollen und Sonntag und Montag, wenn wir geschlossen haben, dann sagen, na, dann kommen wir halt zu dir nach Hause. Ist doch gar kein Problem. Ich bin immer gesellig, ne? Und,
und dann geht's an deine Minibar hier.
Genau, dann sind wir hier in die Gänge, ne?
Ja. Lebst du eigentlich in einer Partnerschaft? Ich habe gesehen, du trägst einen Ehering.
Das ist kein Ehering. Das ist auch ein Geschenk eines Freundes. Und muss ich sowieso mal tauschen. Ich gehe jetzt mehr auf Gold. Das ist ja hier noch Silber alles. Nee, das trage ich einfach nur so, dass da ein bisschen was glitzert.
Das sah aus wie ein Ehering. Also du bist nicht in einer Partnerschaft.
Nein, ich bin nicht liiert. Ist auch schwierig mit mir.
Ja?
Weiß ich selber. Ja, naja, wenn es den ganzen Tag nur um die Arbeit geht, weißt du, ich könnte jetzt auch nicht zur Schwiegermutter und der will dann ins Kino und all solche Sachen, dann zum Essen gehen mit Freunden, das geht bei mir alles gar nicht, ne?
Nee. Du bist mit deiner Arbeit verheiratet.
Genau. Und meine Familie ist das Publikum oder die Gäste aus der Chéronis Lounge. Das ist mein Leben, das macht mir Spaß, das inspiriert mich jeden Tag aufs Neue. Und so kann ich sagen, ich bin einer der glücklichsten Menschen dieser Welt.
Was für ein schönes Ende. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch ganz viele schöne Jahre mit deinen beiden Läden.
Ich danke euch.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkieztouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führungen. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkiezton.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.